Ich habe die letzten Tage schon wieder ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die traurig waren, dass sie keine Tickets mehr für die Zusatzshows der Ohrenzeugentour bekommen haben, weil eben die ersten Städte schon ausverkauft sind. Das tut mir immer total leid, vor allem, weil ich das Gefühl habe, das jetzt schon so oft gesagt zu haben. Also, nochmal, wenn ihr Verbrechen von nebenan mal live auf der Bühne sehen wollt und es lohnt sich wirklich, dann holt euch eure Tickets jetzt und wartet nicht zu lange. Viele Termine sind schon ausverkauft. Für Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart und Berlin wird es jetzt auch so langsam knapp. Und auch das große Tourfinale am 30. November in der Grugehalle in Essen ist schon zu 3/4 ausverkauft. Also, die Tickets, die bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Das wisst ihr ja. Und was ihr auch wisst, das wird ein großartiger Abend. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und hallo Tobi.
Hallo Philipp.
Vielleicht jetzt mal für die, die sich fragen, wer ist dieser fremde Mensch, der da auf einmal im Podcast zu hören ist. Du heißt mit vollem Namen Tobias Spirou, du bist Polizeioberkommissar in NRW und bildest Polizistinnen und Polizisten aus. Außerdem hast du zwei eigene Podcasts. Über was sprichst du da genau?
Ja, genau richtig. Also seit jetzt diesem Monat, tatsächlich genau 5 Jahren, produziere ich den Tatwort-Podcast. Ich weiß, das ist ein grandioses Wortspiel. Habe ich mir selbst ausgedacht.
Ne? Super.
Und da versuche ich den Hörerinnen und Hörern alles über die sogenannte Kriminalistik, also die Lehre der Verbrechensaufklärung, beizubringen. Wie geht die Polizei so vor beim Ermitteln oder bei der Spurensuche an Tatorten? Aber auch über die Kriminologie, das ist dann die Wissenschaft, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, was überhaupt Kriminalität ist, warum Menschen kriminell werden oder wo und wie Kriminalität generell entsteht. Und zusätzlich gibt es dann hier und da auch vielleicht nochmal die ein oder andere spannende Polizeistory zu hören. Und bei dem Stichwort, da sind wir dann auch schon bei dem anderen Podcast. Und zwar ist das Cop Stories, den ich mit der Vanessa Nischik mache. Die kennt man auch so aus dem Bereich True Crime vielleicht, zumindest der ein oder andere. Und da interviewen wir dann auch Polizeibeamte, die vielleicht den ein oder anderen einschneidenden Einsatz erlebt haben. Und das passt ja dann auch zu der heutigen Folge, wie wir wahrscheinlich gleich hören werden. Ne? Manchmal mache ich das auch alleine. Oft habe ich aber auch spannende Gäste in den Folgen mit dabei. Und ja, die Themen sind also sehr vielfältig, aber grob dreht sich bei mir alles um Polizei oder Polizeiarbeit, sowohl beruflich als auch dann privat beim Podcasten.
Also dein Ziel ist so ein bisschen, den Leuten Polizeiarbeit näher zu bringen, kann man sagen.
Genau, richtig. Also dass man so einen Einblick gewinnt als jemand, der vielleicht eigentlich nichts damit zu tun hat. Auf der anderen Seite versuche ich auch so ein bisschen in der Lehre, weil da bin ich ja beruflich jetzt auch. Ne? Seit ein paar Jahren bin ich, bei uns nennt man das Lehrender, am LAFB, also an der Polizeischule, und versuche dann auch meinen Studierenden die Möglichkeit zu geben, damit zum Beispiel zu lernen, ne? Und anderen Leuten eben diesen Einblick zu geben, den sie sonst nicht bekommen, und somit vielleicht auch ein bisschen das Verständnis zu fördern für Polizeiarbeit.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wir sprechen heute über einen Fall aus unserer gemeinsamen Heimat, aus NRW. Und das ist ein Fall, der die Polizeiarbeit zum Teil bis heute prägt und bei dem, muss man leider auch schon mal sagen, einiges schiefgelaufen ist.
Ja.
Um uns das mal genauer anzuschauen, habe ich gedacht, da bist du als Mann vom Fach der perfekte Gast. Vielleicht mal zum Einstieg, warum bist du Polizist geworden?
Ja, das ist lustigerweise auch immer eine der ersten Fragen, die ich meinen Studierenden stelle, wenn wir die am ersten Tag im praktischen Training dann in Empfang nehmen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Polizeiarbeit schon als kleiner Dötz super spannend fand. Und ich bin auch ein großer Film- und Serienfan. Die Hörerinnen und Hörer können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber du siehst es schon bei mir im Hintergrund.
Ja.
Steht alles voll mit Filmen, Blu-rays, Plakaten. Und immer wenn ich dann irgendwo auch früher so für mich tolle Helden gesehen habe, die Gerechtigkeit durchgesetzt haben, denen geholfen haben, die sich nicht selbst helfen konnten und am Ende die bösen Verbrecher dann doch irgendwie dingfest gemacht haben, dachte ich mir, das willst du auch irgendwann mal machen. Dass die Welt nicht ganz so schwarz und weiß ist, wie in den meisten Filmen gerade beschrieben, ne, ist eine Erkenntnis, die sicherlich den meisten dann doch mit etwas mehr Reife und Lebenserfahrung aufgehen sollte. Und doch hat sich dieser Wunsch dann, was Gutes für die Gesellschaft zu tun und das aber in einem vielleicht auch coolen, actionreichen und spannenden Beruf nie verändert. Eigentlich ganz im Gegenteil. Und ich kann Gott sei Dank sagen, auch wenn natürlich bei der Polizei und bei der Polizeiarbeit nicht alles nur positiv zu sehen ist, gerade in der heutigen Zeit vielleicht, habe ich bis heute nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein.
Das ist schön. Ich glaube, das ist schön, wenn man das über seinen Job sagen kann, dass man das eben nicht bereut. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Fall rein. Danke an das Stadtarchiv von Oberhausen an der Stelle, weil die haben mich zu diesem Fall mit ganz vielen alten Zeitungsartikeln aus dem Archiv versorgt. Ihr werdet also, selbst wenn ihr den Fall vielleicht schon kennt, heute wahrscheinlich einige neue Details hören. Tobi, wollen wir loslegen? Bist du bereit?
Positiv.
Sehr gut. Eigentlich beginnt der Morgen des 15. Juni 1972 in Oberhausen wie jeder andere Donnerstag. Das Ruhrgebiet ist damals noch die Herzkammer der deutschen Industrie. Auch wenn die ersten Zechen bereits dicht sind, rauchen die Hochöfen weiterhin und tausende Stahlarbeiter gehen weiter jeden Tag auf Maloche, wie man hier sagt. In Oberhausen, der Wiege der Ruhrindustrie, leben damals 240.000 Menschen. Heute sind es ein paar weniger. Die meisten damals im Stadtteil Sterkrade. Dort liegt die Beethovenstraße. Viele Ein- und Mehrfamilienhäuser aus rotem Backstein, davor Jägerzäune aus dunklem Holz. Die meisten Anwohner sind an diesem Morgen um 9 bei der Arbeit. In der Beethovenstraße ist es ruhig. Deshalb fällt der einzelne grün-weiße Streifenwagen, der die Straße immer wieder auf und ab fährt, umso mehr auf. Aber auch am Straßenrand in geparkten Zivilfahrzeugen sitzen Beamte der Oberhausener Kriminalpolizei. Ein Einsatz steht kurz bevor. Die Polizisten sollen an diesem Morgen einen Durchsuchungsbeschluss durchsetzen. Einsatzleiter ist der damals 58-jährige Kriminalhauptmeister Hermann Schulte-Holthaus, ein hagerer Mann mit Halbglatze und einer scharf geschnittenen Nase. Schulte-Holthaus ist ein erfahrener Polizist und soll heute einem stadtbekannten Querulanten einen Besuch abstatten. Um 9.30 Uhr steigen der Kriminalhauptmeister und sein Team aus dem zivilen Wagen aus und gehen langsam auf das dreigeschossige Mehrfamilienhaus mit der Nummer 24 zu. Mit dabei sind auch der 46-jährige Werner Karp, ebenfalls Kriminalhauptmeister, der gerade mal 26-jährige Polizeimeister Günther Olfen und Kriminalkommissar Alfred Rötters. Rötters kennt die Familie, um die es heute geht, schon aus vergangenen Einsätzen. Deshalb soll er zusammen mit seinen Kollegen die Durchsuchung durchführen, sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme. Der Mann, bei dem die vier Polizisten klingeln, heißt Karl-Heinz Giraud und ist Anfang 40. Seit 7 Jahren leben der ehemalige Chemiefacharbeiter, seine Ehefrau Brunhilde und ihre 6 Kinder von Sozialhilfe. Und mindestens genauso lange hat die Familie Ärger mit den Oberhausener Behörden. Erst vor 2 Monaten hat Giraud gedroht, dass er jeden Polizisten, der seine Wohnung betritt, über den Haufen schießen wird. Angeblich bunkert er in seiner Wohnung in der Beethovenstraße 24 Dutzende illegale Waffen. Genau deshalb hat das Amtsgericht Duisburg schon im Mai einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Giraud angeordnet, den die 4 Polizisten Schulte-Holthaus, Karp, Olfen und Rötters an diesem Morgen durchsetzen sollen. Einsatzleiter Hermann Schulte-Holthaus will das Ganze so ruhig wie möglich über die Bühne bringen und eine unnötige Eskalation unbedingt vermeiden. Deshalb hat er seine Kollegen angewiesen, nicht zu hart gegen die Familie Giraud vorzugehen. Er glaubt, dass er und seine Kollegen spätestens in einer halben Stunde fertig sind. Ein tödlicher Fehler. Kurze Zwischenfrage. Das ist ja so ein Einsatz, wo es schon vorher irgendwie so Vorzeichen gab. Hast du das bei dir im Job auch schon mal gehabt, dass du schon vorher so ein komisches Bauchgefühl hattest, wenn du irgendwo hingegangen bist? Oder muss man das dann in dem Moment einfach verdrängen und machen, was man machen muss?
Also absolut, diese Einsätze gibt es. Und das sollte man auf gar keinen Fall verdrängen. Wir sprechen da bei uns immer vom sogenannten Gefahrenradar und das ist definitiv auch was, was man trainieren kann und was somit natürlich dann auch meine Aufgabe in der Ausbildung ist, das so an die Studierenden heranzutragen. Natürlich basiert so ein Gefühl dann immer auch auf der bisherigen polizeilichen und kriminalistischen Erfahrung, auf der Schulung von Wahrnehmung und Kommunikation. Man lernt ja so gewisse Faktoren dann auch zu erkennen bei einem Gegenüber. Aber eben auch bei der Vorbereitung auf solche Einsätze durch die ganzen Informationen, die man hat. Und da muss ich auch sagen, wenn ich eins gelernt habe in den über 10 Jahren, die ich jetzt schon bei der Polizei bin, dann eben auf dieses Bauchgefühl zu hören, weil irgendwo fußt das ja schon dann auf gewissen Fakten und diesem Bauchgefühl auch zu vertrauen, denn das hat mich bisher eigentlich noch nie enttäuscht. Und ich würde sogar behaupten, auch vor einigem Schaden bewahrt. Deswegen kann ich das nur jedem raten, der sich in solchen Situationen befindet und irgendwie denkt, da stimmt doch was nicht. Vielleicht zumindest mal einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, warum. Also auch nicht nur bei Polizeieinsätzen, sondern ich glaube generell im Leben. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst.
Weiß ich nicht. Würdest du sagen, dass du misstrauischer geworden bist durch deinen Job? Also Menschen generell gegenüber?
Ich würde nicht sagen misstrauischer, aber aufmerksamer. Also wo man sich früher vielleicht gedacht hat, ja gut, das hat er jetzt gesagt, weil manche Menschen sagen halt komische Dinge. Da würde ich dann heutzutage eher denken, oh, warum hat er das gesagt? Und zumindest versuchen, dem Ganzen nachzugehen und mal die Ursache herauszufinden. Und wenn sich dann hinterher herausstellt, okay, hatte vielleicht gar keinen bösen Hintergrund oder negativen Hintergrund, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber falls sich dann bei einem von 10 Fällen doch herausstellt, da steckt irgendwas hinter, dann habe ich vielleicht mein Leben gerettet oder mich eben vor einigem Schaden bewahrt, vielleicht meine Kollegen auch, jetzt rein auf den Polizeiberuf und die Einsätze bezogen, ne?
Ja, klar, ich meine, das ist ja in eurem Job auch so, dass es tendenziell einfach gefährlicher ist als für die meisten anderen Menschen, die irgendwie vor die Haustür treten. Wir schauen uns mal an, was als nächstes passiert. Als die 4 Polizisten mit dem Durchsuchungsbeschluss in der Hand klingeln, öffnet ihnen ein Mann, den Rötters sofort als Karl-Heinz Giroux wiedererkennt. Klein, gedrungen und mit dichten, dunklen Haaren, eine widerspenstige Locke fällt ihm auf die Stirn. Hinter ihm erspähen die Polizisten Giroux' Frau Brunhilde, die eine blonde Dauerwelle trägt und in ihrer Kittelschürze deutlich älter als ihre 38 Jahre aussieht. Sie schaut die Polizisten feindselig an, während Karl-Heinz Giroux die Männer in die Wohnung lässt. Wie abgesprochen, gehen die Polizisten behutsam vor. Sie verzichten deshalb darauf, die Giroux zu durchsuchen und lassen die Handschellen in der Tasche. Stattdessen versuchen Schulte-Holthaus, Karp, Olfen und Rötters das Ehepaar Giroux zu überzeugen, ihre Waffen ohne Widerstand herauszugeben und ihre Wohnung in Ruhe durchsuchen zu lassen. Doch das läuft nicht so wie gedacht. Während Karl-Heinz Giroux relativ ruhig bleibt, schreit und gestikuliert seine Frau Brunhilde nahezu in einer Tour. Die Polizisten würden ihn ins Irrenhaus bringen wollen, ruft sie ihrem Ehemann immer wieder zu. Und so diskutieren die zwei Parteien 10 Minuten lang, ohne wirklich weiterzukommen. Dann verzieht Karl-Heinz Giroux plötzlich mitten in der Diskussion das Gesicht. Er fragt die Beamten, ob er sich eine Insulinspritze setzen darf. Er habe Diabetes. Einsatzleiter Schulte-Holthaus hat nichts dagegen. Und so dreht sich Giroux von den Polizisten weg und fasst sich an die Bauchregion. Als er sich wieder zu den Polizisten umdreht, hat er allerdings keine Spritze, sondern eine Pistole in der Hand und hält sie einen halben Meter vor das Gesicht von Hermann Schulte-Holthaus. Hier habt ihr eure Waffen, ruft Giroux triumphierend und drückt ab. In dem Moment tauchen plötzlich 2 der Söhne des Ehepaares bewaffnet in den Zimmertüren der Wohnung auf und fangen ebenfalls an zu schießen. Bevor er überhaupt reagieren kann, wird auch Kriminalhauptmeister Werner Karp von Karl-Heinz Giroux in den Kopf geschossen. Der 46-Jährige ist sofort tot. Der jüngste der Polizisten, Günther Olfen, steht gerade im Treppenhaus vor der Wohnungstür, als die Schießerei losgeht. Ein Schuss trifft den 26-Jährigen durch die Tür mitten ins Herz. Auch Olfen stirbt noch vor Ort. Nur Alfred Rötters schafft es, sich in dem Chaos zu retten. Er kriecht ins Bad der Wohnung, schließt die Tür ab und springt aus dem Fenster im ersten Stock. Er überlebt. Ja, ich vermute, viel schlimmer hätte dieser Einsatz wahrscheinlich nicht laufen können.
Ja, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig und da muss ich dir absolut recht geben. Also diese Situation an sich ist schon wirklich schrecklich und total dramatisch. Dann kommen auch noch ein paar unglückliche Zufälle hinzu, wie beispielsweise dieser Schuss durch die Tür, der dann direkt ins Herz trifft. Also da muss man aber auch sagen, leider, dass der Ablauf zumindest aus heutiger Sicht, und das ist da ganz wichtig zu betonen, wir haben immer diese Perspektive, wo wir natürlich viel mehr Informationen haben und das Ganze dann auch ein bisschen anders beurteilen können. Aber man hätte, glaube ich, schon im Vorfeld einiges davon vorhersehen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in der aktuellen Zeit genauso noch einmal passieren würde, ist, Gott sei Dank, sehr, sehr gering. Und das nicht unbedingt, weil es solche Menschen wie den Herrn Giroux und seine Familie heutzutage nicht mehr gibt. Wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil. Aber ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Reichsbürgermilieu. Und an Einsätze, die in dem Bereich auch schon mal stattgefunden haben. Man kennt die sind auch meistens ja sehr öffentlichkeitswirksam. Und Gott sei Dank hat sich die Polizei seitdem einfach enorm weiterentwickelt, auch was die Taktik angeht, was Strukturen angeht und auch was gewisse Abläufe angeht, die genau für solche Situationen geschaffen worden sind. Vor 50 Jahren oder über 50 Jahren gab es sowas noch nicht.
Ja. Interessant, weil genau diesen Gedanken hatte ich auch. Es gab ja in den vergangenen Jahren einige Einsätze bei Reichsbürgern, die ganz fürchterlich schief gegangen sind, wo Polizisten auch ums Leben gekommen sind, weil da auch durch Türen geschossen wurde oder weil irgendwelche Sprengsätze gezündet wurden. Und diese Verknüpfung hatte ich irgendwie auch bei der Recherche. Wir sprechen später nochmal drüber, was die Polizei daraus so für heute gelernt hat. Mhm. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu erklären, dass es wirklich nicht so überraschend ist, dass die Giraults so handeln. Also wir können uns nochmal angucken, was das für eine Familie ist. Karl-Heinz Giraults und Brunhilde lernen sich 1956 bei der Arbeit kennen. Karl-Heinz ist damals Ende 20 und arbeitet im Verputzbetrieb seines Vaters, wo damals auch die einige Jahre jüngere Brunhilde anfängt. Zwischen den beiden funkt es. Zwar ist Brunhilde schon verheiratet, in ihrer Ehe ist sie allerdings nicht zufrieden. Ihr aktueller Mann ist ihr zu weich, wie sie selbst sagt. Karl-Heinz dagegen ist kantig und impulsiv, das gefällt Brunhilde. Also lässt sie sich von ihrem Ehemann scheiden und zieht zu Karl-Heinz. Alles sieht nach einem bürgerlichen Leben aus. Doch dann stirbt Karl-Heinz Vater und er muss den Betrieb übernehmen, der kurze Zeit später pleite geht. Karl-Heinz Giraults muss deshalb eine Stelle als Chemiefacharbeiter bei der Firma Ruhrchemie in Oberhausen-Holten annehmen, während Brunhilde ihren neugeborenen Sohn Karl-Heinz großzieht, der nach seinem Vater benannt ist. Die beiden sind immer noch nicht verheiratet, was damals ziemlich ungewöhnlich ist, aber Karl-Heinz möchte es so. Und Brunhilde macht, was Karl-Heinz will. Sie ordnet sich ihm unter, später wird sie ihre Beziehung zu ihm als Treue Gehorsam beschreiben. 1959 bekommen die beiden ihren zweiten Sohn Peter und im selben Jahr wird auch geheiratet. Peter ist das zweite von insgesamt 6 Kindern, die das Paar insgesamt bekommen wird. Doch während die Familie wächst, geht es bei Karl-Heinz beruflich bergab. Den Job bei Ruhrchemie schmeißt er noch im selben Jahr, also 1959, hin. Er selbst sagt, dass er die harte Arbeit körperlich nicht mehr schafft. Angeblich habe er bei der Arbeit versehentlich nicht gekennzeichnetes Kühlwasser getrunken. Kurz darauf erleidet Karl-Heinz Giraults nach eigenen Angaben einen Schlaganfall und erkrankt an einem Diabetes. Außerdem klagt er über Schmerzen im Bein, die sich kein Arzt erklären kann. Der Einzige, der eine Erklärung dafür hat, ist Giraults selbst. Ein Arzt habe bei ihm eine Spritze falsch gesetzt. Aufgrund der Schmerzen kann er jahrelang nicht arbeiten und erhält Krankengeld von seiner Krankenkasse, wodurch er seine Familie trotzdem ernähren kann. Mit Mitte 30 ist Karl-Heinz Giraults praktisch arbeitsunfähig, zumindest behauptet er das. Denn eine ärztliche Untersuchung, die seine Krankenkasse von ihm verlangt, verweigert er. Und so bekommt er auch keine amtsärztliche Bescheinigung, die er aber bräuchte, um offiziell seine Arbeitsunfähigkeit zu bestätigen, damit er in Frührente gehen kann. Selbst sein Hausarzt will ihn nicht länger behandeln, weil Giraults sich nicht an seine ärztlichen Empfehlungen hält und der Arzt mittlerweile daran zweifelt, ob sein Patient wirklich so krank ist, wie er behauptet. Ja, und ich vermute, du kannst dir vorstellen, was jetzt als nächstes passiert.
Ja, also wenn ich so aus bisheriger Erfahrung mit solchen Charakteren und Lebensrealitäten sprechen soll, also mal so eine kriminalistische Prognose erstellen müsste auch in dem Fall, dann würde ich sagen, dass es da wohl bald zu finanziellen Engpässen kommen könnte, weil eben die Behörden dem Ganzen vielleicht nicht mehr ganz so Glauben schenken. Und das ist tatsächlich ja sehr häufig bei Menschen auch der Einstieg in einen Lebenswandel, der dann der Kriminalität zumindest sehr nahe ist oder vielleicht auch dem Extremistischen so ein bisschen, ne? Weil wenn Menschen halt irgendwie so ein bisschen aus der Gesellschaft herausfallen und die sowieso schon prädestiniert dafür sind, und ich glaube, bei allem, was wir über Herrn Giraults jetzt schon gehört haben, da liegt das nahe, dann gibt es da meist so eine sehr starke Kurve nach unten in dem ganzen Bereich.
Ja, ich finde es interessant, wie schnell es manchmal bergab gehen kann. Ich glaube, das hat man in den Jahren 2020 bis 2022 bei vielen Leuten so live miterleben können, wie die dann auf einmal falsch abgebogen sind. Und dieses Gefühl, die Gesellschaft will mir was Böses. Ich glaube, das ist das, was du gerade schon angesprochen hast. Das zieht sich auch bei ihm durch. Und es hat eben finanziell direkte Konsequenzen. Die Familie hat ja bisher von Karl-Heinz Giraults Krankengeld gelebt und das ist ja dann zumindest besser als Sozialhilfe, ne? Also ein bisschen mehr Geld auf jeden Fall. Aber weil er sich ja weigert, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, stellt die AOK Oberhausen 1964 die Zahlung an ihn ein. Und jetzt könnte man sich von einem Amtsarzt untersuchen lassen und in Frührente gehen aus gesundheitlichen Gründen. Aber das macht Giraud ja auch nicht. Er will sich nicht untersuchen lassen. Und deswegen bekommt er auch kein Geld von der Rentenversicherung. Stattdessen lebt die Familie von nun an von den 1.880 Mark Sozialhilfe im Monat. Das wären heute inflationsbereinigt so ungefähr 3.800 Euro. Ich habe im ersten Moment gedacht, das klingt schon sehr viel. Aber es sind ja auch 8 Personen, die gesamte Familie. Also 475 Euro pro Person, das wäre jetzt ein bisschen mehr, als man heute an Bürgergeld bekommen würde. Später wird herauskommen, dass die Giraults in den knapp 8 Jahren insgesamt rund 100.000 Mark Sozialhilfe von der Stadt Oberhausen kassiert haben. Außerdem hatten sie zwischenzeitlich rund 8.000 Mark geerbt. Also sie selber haben das ja so ein bisschen dargestellt, als wären sie unverschuldet in die Armut gerutscht. Und das mit der armen Familie, wenn man sich das genauer anschaut, das passt nicht so ganz. Was natürlich auch sehr wichtig ist für den Fall, sind die Strukturen in der Familie. Also Vater Karl-Heinz Giraud ist ganz eindeutig das Oberhaupt. Da er aufgrund seiner Arbeitslosigkeit meist zu Hause ist, nimmt er die Erziehung der 6 Kinder in die Hand. Und Erziehung, das bedeutet für ihn Gehorsam. Seine 5 Söhne und seine Tochter Christa müssen regelmäßig vor ihm stramm stehen, die Brust rausgestreckt und die Arme an die Seite gepresst. Also so richtig wie beim Militär eigentlich, ne? Also es hat nichts mit Kindererziehung zu tun, sondern es ist reiner Drill. Wenn seine Kinder draußen spielen, behält er sie durch das Fenster im Auge und gibt Kommandos. Gegenüber einem Sozialarbeiter gibt er stolz an, dass bei ihm noch Ordnung und Disziplin herrscht. Das wäre natürlich eine Erklärung dafür, warum seine Familie später bei der ganzen Schießerei überhaupt mitmacht. Ich habe auch schon eben erzählt, dass Karl-Heinz Giraud sich seit Jahren weigert, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Und zwar egal, ob es um seinen körperlichen oder um seinen geistigen Zustand geht. Giraud hat wahnsinnige Angst davor, in eine Anstalt eingewiesen zu werden. Nicht ganz unberechtigt. Schon 5 Jahre vor der Tat hat ein Amtsarzt bei Giraud Wahnvorstellungen und eine Neigung zur Gewalt diagnostiziert. Weg von seiner Frau und seinen Kindern und damit sozusagen aus seinem Hoheitsgebiet zu müssen, ist ungefähr das Schlimmste, was sich Karl-Heinz Giraud vorstellen kann. Seine Schwester sagt über ihn: Mein Bruder war schon immer ein ganz eigener Charakter. Ich hatte ihm prophezeit, das endet mal mit einem großen Knall. Und leider müssen wir sagen, da wird die Schwester Recht behalten. Genauso kommt es auch. Mit der Zeit entwickelt sich aus Karl-Heinz Angst, aus seiner gewohnten Umgebung heraus zu müssen, ein richtiger Wahn. Giraud fühlt sich von den Behörden verfolgt und macht daraus auch kein Geheimnis. So gibt er der Presse immer wieder Interviews, in welchen er von der Schikane berichtet, der er sich ausgesetzt fühlt. Zwischendurch schreibt er Beschwerdebriefe an den Regierungspräsidenten und sogar an den Bundeskanzler. Wahrscheinlich auch deshalb ist Familie Giraud für die Stadt Oberhausen der schwierigste Fall des Sozialamtes, wie Mitarbeiter der Stadt selber sagen. Doch die Stadt will sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen und besteht auf eine ärztliche Untersuchung. Wenige Wochen vor der Tat spricht ein Polizist Giraud an und sagt ihm, dass er zur Not gewaltsam zu einer Untersuchung gezwungen werden könne. Giraults Antwort darauf: Sie sind doch nicht mehr der Jüngste. Sie wollen doch nicht kurz vor ihrer Pensionierung sterben.
Puh, also das ist ja schon eine recht eindeutige Aussage, wo alle Alarmglocken losschrillen sollten. Und wenn man sich jetzt den bisherigen Werdegang von Giraud so ansieht, dann wohl auch eine durchaus ernstzunehmende Drohung. Ja. Er hat sich ja sowas wie eine eigene Lebensrealität aufgebaut, ne? Und das ist unglaublich gefährlich. Das sieht man auch immer wieder an vergleichbaren Fällen, weil die können dann einfach zum einen nicht mehr zwischen der echten Realität und ihren eigenen Wahnvorstellungen unterscheiden. Und oft neigen die dann tatsächlich auch zur Gewalt, manchmal, weil das eben Teil der Wahnvorstellung ist, manchmal auch, weil sie sich vielleicht gar nicht anders zu helfen wissen und eben wirklich denken, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, dass von überall irgendeine Gefahr droht, dass alle einem irgendwas Böses wollen. Und die Problematik ist, wenn man sich dann so ein bisschen gesellschaftlich in dieser eigenen Lebensrealität auch abschottet vom Rest der Gesellschaft, dann bestätigt man sich ja auch immer wieder selbst in dieser Realität, die Leute drumherum, ja, wie seine Kinder und seine Frau hier in dem Fall ja offensichtlich auch. Und dann kann das eigentlich immer nur weiter eskalieren, anstatt dass irgendjemandem geholfen wird und man jemanden da rausholen kann, ne?
Ja, und ich glaube, dass es heute sogar fast noch einfacher geworden ist, in diese eigene Realität abzurutschen, weil es ja diese Echokammern auf Social Media gibt, wo du dann nur noch mit deiner Meinung bestätigt wirst. Das gibt's ja damals noch nicht. Und Polizistinnen und Polizisten sind ja in dem Moment für Giraud Vertreter eines Systems sozusagen, ne? Also da geht's, der sieht ja nicht mehr den Menschen dahinter, sondern der sieht sozusagen Abgesandte eines bösen bürokratischen Systems, die ihm irgendwie ans Leder wollen.
Ja, das ist tatsächlich auch häufig der Fall, ne? Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich muss auch für mich persönlich sprechen jetzt. Ich habe das Leuten nie persönlich übel genommen, wenn sie mich als Polizisten beschimpft haben. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von frei machen, weil die kennen mich ja nicht. So blöd das klingt, ne? Die wissen ja gar nicht, wer ich bin, ob ich jetzt vielleicht wirklich berechtigterweise beschimpft werde oder ob ich ein total toller Kerl bin oder was auch immer. Abgesehen davon, dass sowas natürlich auch subjektiv ist. Da würden wahrscheinlich auch Leute aus meinem Bekanntenkreis sowohl das eine als auch das andere sagen. Aber grundsätzlich kennen die Leute einen nicht, sondern die sehen einen, genau wie du sagst, als Vertreter des Staates. Und da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man so entmenschlicht wird, ne? Egal in welchem Bereich.
Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil dann der Mensch in der Uniform gar nicht mehr gesehen wird, sondern nur die Uniform. Und das ist in dem Fall auch so. Also Giraud sagt damals zu einem Bekannten, jeden Polizisten, der meine Wohnung betritt, schieße ich über den Haufen. Eine Drohung, die es sogar in eine Lokalzeitung schafft. Also es ist eigentlich öffentlich bekannt, es ist spätestens jetzt klar, Karl-Heinz Giraud ist zu allem bereit und er ist auf alles vorbereitet. In der Nachbarschaft weiß jeder, dass Giraud seit Jahren Waffen bunkert. Die Familienwohnung der Giraud hat sogar ein extra Schießzimmer, in dem Karl-Heinz regelmäßig trainiert und auch seiner Frau Brunhilde und seinen Kindern das Schießen beibringt, mitten in der Beethovenstraße in Oberhausen-Sterkrade. Insgesamt 2500 leere Patronenhülsen wird die Polizei später in diesem Zimmer finden. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der Nachbar, den man sich wünscht, wenn der irgendwie in seiner Wohnung Schießen übt. Aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich auch nicht der Nachbar, zu dem du rübergehst und sagst, hören Sie vielleicht mal auf zu schießen.
Absolut. Würde ich auch nicht machen, glaube ich.
Nee, ne? Also Giraud hat wohl mal einen Waffenschein besessen, der ist aber mittlerweile abgelaufen. Wir haben ja also einen gewaltbereiten Waffener mit einem Arsenal an Schießwaffen zu Hause, der sich von den Behörden verfolgt und bedroht fühlt. Und in dieser Ausgangslage beschließt das Amtsgericht Duisburg am 4. Mai 1972, die Wohnung der Giraud nach Waffen durchsuchen zu lassen und diese zu beschlagnahmen. Der Besitz von Waffen ist damals in Deutschland bei weitem nicht so streng geregelt wie heute. Eigentlich kann damals jeder Erwachsene eine Waffe für den privaten Gebrauch besitzen und viele tun das auch. 1972 hat rein rechnerisch jeder dritte Deutsche eine Schusswaffe. Doch Karl-Heinz Giraud soll bald nicht mehr dazugehören, zumindest wenn es nach dem Amtsgericht Duisburg geht. Doch Giraud ahnt bereits, dass da etwas auf ihn zukommen könnte. Und so ist er vorbereitet, als der Gerichtsbeschluss 40 Tage später durchgesetzt werden soll. Neben einem Vorschlaghammer, einem weiteren Hammer, einem Meißel und mehreren gefüllten Wasserflaschen, die als Wurfgeschosse bereitliegen, versteckt er etliche Schusswaffen im Kleiderschrank im Schlafzimmer, damit er sie schneller zur Hand hat. Dazu gehören ein Karabinergewehr, drei Kleinkalibergewehre, eine Mehrschusswaffe samt Magazin, ein Luftgewehr, eine Walter-Pistole, eine Duo-Pistole und zwei Revolver. Niemand soll ihn aus seiner Familie herausreißen, koste es, was es wolle. Ich fand es sehr eindrücklich, dass damals so viele Leute Waffen zu Hause hatten. Wahrscheinlich könnte das heute aber noch ähnlich passieren, ne? Dass Leute zu Hause Waffen horten, ohne dass wir es mitbekommen.
Ja, also die Bezeichnung Waffe ist ja jetzt erstmal recht allgemein gehalten.
Stimmt.
Und da wurden ja jetzt auch gerade so ein paar Sachen aufgezählt, ne, was alles als Waffe dienen kann. Aber wenn ich jetzt mal nicht nur von Schusswaffen ausgehe, dann hat vermutlich sogar jeder Gegenstände zu Hause, die als Waffen gelten könnten und auch nicht zu knapp oder zumindest Klar. als solche benutzt werden können. Ne, bestes Beispiel sind da Messer. Und an Schusswaffen kommt man ja in Deutschland nicht ganz so einfach ran. Mittlerweile nicht mehr. Aber da müssen wir uns auch nichts vormachen. Unmöglich ist das Ganze sicher auch nicht. Zusätzlich sind die Menschen in den letzten Jahren aber auch noch deutlich erfinderischer geworden, was das Zusammenbasteln von irgendwelchen Gegenständen zu waffenähnlichen Konstruktionen angeht. Stichwort 3D-Drucker und gedruckte Waffen. sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Also die Problematik ist einfach nochmal deutlich vielfältiger und komplexer geworden. Früher, da hat man sich halt vielleicht einen Knüppel und eine Pistole vorgestellt. Heutzutage gibt es unendlich viele Dinge, auch USBV, also unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen, so nennt man das auf Polizeideutsch, kann man aus allem zusammenbasteln und ja, daraus entsteht diese Gefährlichkeit. Man kann das gar nicht mehr einschätzen. Selbst jemand, der keine Schusswaffen hat, kann ein Arsenal von etlichen Waffen zu Hause haben und das wird man niemals erfahren, weil es nicht behördlich kontrolliert werden kann, außer man geht da rein bei einem anderen Einsatz und merkt es oder sieht es. Ne?
Ich will nochmal kurz auf Schusswaffen zurückkommen, weil ich den Eindruck habe, dass es heute fast noch einfacher ist, sich illegale Schusswaffen zu besorgen durch das Darknet. Also du musst ja jetzt nicht mehr auf irgendwelche windigen Märkte fahren, um die da zu kaufen, sondern kannst du die im Darknet nach Hause bestellen. Das ist doch schon eine Problematik, oder?
Ja, also das gibt es sicherlich. Wie gesagt, es ist nicht unmöglich, an solche Schusswaffen heranzukommen. Und man sieht es ja auch teilweise bei verschiedenen größeren Einsätzen. Allerdings muss man sagen, wenn man sich den Großteil von solchen Einsätzen anguckt oder wo es vielleicht auch, muss ja nicht immer absichtlich sein, Unfälle mit Schusswaffen gibt oder eben aber auch absichtliche Anschläge, Attentate oder Angriffe, dann passiert das auch häufig in Bereichen, wo Waffen vielleicht legal erworben worden sind. Und auch das kann man natürlich nicht immer hundertprozentig verhindern. Denken wir mal so an frühere Amokläufe beispielsweise. Da waren das fast immer irgendwie, der Vater war Sportschütze, der Onkel hatte noch irgendwie ein Gewehr zu Hause, was auch immer. Und die wurden dann zweckentfremdet. Also ja, die Problematik gibt es, aber da wird auch tatsächlich von der Polizei sehr viel ermittelt. Und das wird natürlich auch nicht jedes Mal in die Öffentlichkeit getragen, aber da werden auch sehr viele Sachen schon verhindert, bevor es überhaupt dazu kommen kann, dass sich jemand so eine Schusswaffe besorgen kann. Und da gibt es sehr viele Fälle so intern, wo man dann schon den Riegel vorschiebt, bevor die Person sich überhaupt diese Schusswaffe besorgen kann aus dem Darknet. Also ganz so einfach ist es auch nicht, wenn man natürlich ganz genau weiß, was man tut, dann schon. Aber machen wir uns nichts vor. Ich finde das gut. Die Grenzen sind offen in Europa. Das heißt aber auch, dass jeder rüberfahren kann nach Polen oder Bulgarien oder Rumänien oder sowas, ne, gerade so im Ostblockbereich. Und da kann man das einfach auf einem Markt für 10 Euro kaufen. Also, und dann fährt man wieder rüber in seiner Karre. Und wenn man dann nicht kontrolliert wird irgendwie an der Grenze, dann hat man die auch zu Hause. Da muss man gar kein IT-Experte sein und im Darknet irgendwie versiert danach suchen und sich das bestellen, ne?
Ich weiß nicht, ob mich das jetzt wirklich beruhigt, Tobi, diese Vorstellung. Aber ja, es ist zumindest eine realistische Lageeinschätzung. Am 15. Juni 1972 ist dann der Tag der unangekündigten, aber von den Giraus bereits erwarteten Durchsuchung gekommen. Doch die vier Polizisten sind nicht die einzigen, die die Familie an diesem Tag besuchen. Bereits früh am Morgen betritt ein Journalist die Wohnung in der Beethovenstraße. Er möchte Karl-Heinz Giraud interviewen über seine Probleme mit der Polizei. Das heißt, er ist schon so ein bisschen so eine Lokalberühmtheit geworden, der Giraud. Der Reporter weiß genau, wie gefährlich sein Interviewpartner ist. Vorher hat man mir gesagt, ich solle nicht hingehen, weil er angeblich Waffen habe und auch sehr schnell schießen würde und schon gedroht habe, andere Leute umzulegen von den Behörden. Aber ich habe da einfach nicht drauf gehört, wird der Reporter einige Stunden später in einem Fernsehinterview erzählen. Dass es nur kurz nach seinem Besuch Tote geben wird, kann der Journalist nicht wissen. Doch der Reporter spürt bereits am Morgen eine aggressive Grundstimmung bei Giraud. Auch auf seine Waffen spricht der Journalist ihn an. Ob er sie mal sehen könne, fragt der Reporter. Doch Giraud lehnt ab. Also zieht der Journalist wieder ab. Wenig später, um kurz nach 9:30, treffen Hermann Schulte-Holthaus und seine Polizeikollegen vor dem Haus an der Beethovenstraße ein. Sie haben Beamte der Schutzpolizei als Verstärkung dabei, die sich eigentlich im Hintergrund halten sollen. Aber zwischen ihnen und den Beamten der Kriminalpolizei, die bei den Giraus klingeln sollen, besteht kein Funkverkehr, also kein Austausch. Also fährt der Streifenwagen der Schutzpolizei die Beethovenstraße auf und ab, um den Kollegen zu signalisieren, dass sie vor Ort sind. Damit machen sie aber nicht nur ihre Polizeikollegen auf sich aufmerksam, sondern auch den Mann, den sie eigentlich ja überraschen wollen, nämlich Karl-Heinz Giraud. Und so wartet dieser schon, als die Beamten an diesem Donnerstagmorgen um 9:30 an seiner Wohnungstür klingeln. Das soll so wahrscheinlich nicht laufen.
Nein, das soll ganz und gar nicht so laufen. Durchsuchungen werden normalerweise ja auch mal mehr, mal weniger akribisch vorbereitet, je nach Durchsuchungszweck und Erfolgsvermutung beispielsweise. Mhm. Und wenn man irgendwelche Informationen hat über eine Person, dann geht man natürlich auch dementsprechend anders vor. Da werden sich auch einfach so viele Informationen im Vorfeld eingeholt wie möglich. Es wird Aufklärung betrieben und es werden auch gewisse Anweisungen an alle beteiligten Einsatzkräfte gesteuert. Mhm. Jetzt kann man da so ein bisschen raushören bei dem, was du gerade gesagt hast, dass das ja scheinbar auch erfolgt ist. Die sollten sich im Hintergrund halten. Ist auch gar nicht so eine schlechte Idee normalerweise, ne? Also so wird das auch gemacht. Also auch heutzutage gehört dann vor Ort im Normalfall ein verdecktes Vorgehen dazu.
Ja.
Auch um zu vermeiden, dass die Personen sich in ihrer Wohnung auf sowas vorbereiten können natürlich. Und hier sieht man ja auch schon vor 50 Jahren, warum das eine gute Idee ist. Und das, was hier passiert ist, ist natürlich eher das absolute Gegenteil. Und zu was das führen kann, haben wir ja vorhin schon gehört.
Genau, da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang erzählt habe. Also genau bei dieser Situation, nachdem die Giros auf die Polizisten geschossen haben und nur Alfred Rötters entkommen konnte, beginnt die Familie mit der Verteidigung ihrer Wohnung. Während die drei jüngeren Söhne der Familie in ihren Zimmern eingesperrt sind und sich die 12-jährige Tochter Christa noch in der Schule befindet, stellen sich Karl-Heinz Senior, seine Frau Brunhilde und die beiden älteren Söhne, der 15-jährige Karl-Heinz Junior und der 13-jährige Peter, an die Wohnungsfenster. Mit den Waffen in ihren Händen schlagen sie die Fensterscheiben aus dem Rahmen und ziehen die dünnen weißen Spitzen Vorhänge zu. Von dort aus beginnen sie dann auf die übrigen Polizisten auf der Straße zu schießen, die inzwischen in Deckung gegangen sind. Während er und seine Frau die Stellung am Fenster halten, befiehlt Karl-Heinz Giraud seinen Söhnen, die Leiche von Hauptkommissar Schulte-Holthaus hinter dem Wohnzimmerschrank zu verstecken. Dass er tot ist, soll niemand draußen wissen. Wenn die Einsatzkräfte draußen denken, sie hätten den 58-jährigen Kriminalhauptmeister als Geisel genommen, kann es ihnen vielleicht von Vorteil sein. Wenig später trifft draußen die Verstärkung ein. Der neu eingetroffene Wagen der Schutzpolizei stellt sich direkt vor das Haus der Familie Giraud. Und wieder sprechen sich die Polizisten nicht über Funk ab. Stattdessen geht Polizeihauptkommissar Jürgen John zum Wagen der eingetroffenen Schupo, um seine Kollegen persönlich zu begrüßen und einzuweisen, genau unter dem Fenster der Giraud. Als der 36-Jährige gerade am Auto steht, fällt ein Schuss. Der Kommissar zuckt zusammen, Blut kommt aus seinem Hals. Doch er schafft es, mit seinen Kollegen hinter einer Steinmauer in Deckung zu springen. Kurz darauf wird sein Halssteckschuss im Krankenhaus operiert. Jürgen John überlebt nur knapp. Jetzt fangen die Giraud am Fenster erst so richtig an. Ich dachte, der ist vollkommen von Sinn, erinnert sich einer der Polizisten an den Moment. Den Einsatzwagen haben die Polizisten bei ihrer Flucht einfach offen vor der Haustür der Giraud stehen gelassen, mit eingeschaltetem Funkgerät in voller Lautstärke. So können Karl-Heinz, Brunhilde und die beiden Söhne etwa 25 Minuten lang alle Einsatzbefehle und Taktikbesprechungen durch die offene Haustür mithören, bevor die Polizei die Panne bemerkt. Dadurch bekommt die Familie auch mit, dass die Polizei plant, über das Treppenhaus in die Wohnung einzudringen und die Familie so zu überrumpeln. Und so schieben die vier Giraud Schränke, Sessel und andere Möbel vor die Tür, um sich im Inneren der Wohnung zu verbarrikadieren. Ein Zugriff ohne Tote scheint unmöglich. Also es ist schon viel schiefgelaufen und dann kam irgendwie auch noch Pech dazu, könnte man sagen, in dem Fall.
Ja, also man könnte das jetzt Pech nennen. Man könnte das auch vielleicht unvorbereitet oder unvorsichtiges Vorgehen nennen. Und da sind wir auch wieder bei dem verdeckten und möglichst taktischen Vorgehen. Oder eben halt nicht, in dem Fall. Heutzutage, muss ich sagen, ist es beispielsweise ein wesentlicher Teil der Funkausbildung, die ich auch mit den Studierenden durchführe, dass man lernt, sicherzustellen, dass das Polizeiliche gegenüber den Funk gar nicht mithören kann. Mhm. Heutzutage hat man aber auch viele technische Mittel, die das Ganze verhindern sollen, wie beispielsweise sogenannte In-Ear-Stecker für das Funkgerät. Also, dass man das gar nicht mehr so offen tragen muss, sondern nur noch auf seinem Ohr hat. Mhm. Und man muss ja auch sagen, bei der Polizei muss immer irgendwas passieren, ein Präzedenzfall, damit daraus dann gelernt wird. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Aber mittlerweile gibt es, und das beruhigt mich jetzt so ein bisschen, wenn ich mir diesen ganzen Fall jetzt anhöre, sehr viele Dinge, die genau wegen diesen ganzen Verfehlungen in diesem Fall auch umgesetzt worden sind und heutzutage so nicht mehr passieren könnten, weil es sehr viele Sicherungsmechanismen jetzt mittlerweile gibt, ne?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, man muss ein bisschen was erklären, damit man die Hintergründe besser versteht. Also eine Situation wie diese mit einer potenziellen Geiselnahme, also Geiselnahme eines Polizisten, hat es so tatsächlich vorher in Deutschland nicht gegeben. Das heißt, es konnte niemand auf diese Situation vorbereitet sein. Und es gibt zu diesem Zeitpunkt auch weder die Spezialeinsatzkommandos der Bundesländer noch die GSG 9 des Bundes. Also die sind ja auf genau solche Situationen trainiert und vorbereitet. Allerdings werden diese erst nach dem Anschlag und der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München ein Vierteljahr später gegründet. Also wenn das Ganze vielleicht ein halbes Jahr später passiert wäre, wäre das schon gar nicht mehr so abgelaufen. Und ja, es führt einfach dazu, dass zu dem Zeitpunkt niemand da ist, der weiß oder auch wissen kann, was in so einer Situation zu tun ist. Also ich glaube, es ist schon wichtig, auf die Fehler in diesem Einsatz hinzuweisen, aber man muss es eben, wie du eben schon gesagt hast, mit der Brille von heute betrachten und sagen, okay, einige Sachen konnte man damals auch einfach nicht wissen. Also dass wir jetzt nicht nur sagen, mein Gott, sind die dämlich, auch wenn einiges bisschen dämlich war, kann man, glaube ich, auch ehrlich sagen. Aber ja, das ist schon noch eine andere Situation. Und die Oberhausener Polizei versucht natürlich alles, um die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Mittlerweile sind mehr als 50 Beamte vor Ort, darunter ein Scharfschütze aus Düsseldorf und Polizisten in kugelsicheren Westen aus Dortmund. Aber auch die stürmen die Wohnung nicht. Die Order lautet, keine weiteren Toten. Unterdessen wechseln die Giros immer wieder ihre Position. Mal schießen sie auf die Straße, mal auf den Innenhof. Insgesamt 388 Schüsse werden die Giros im Laufe der nächsten Stunden auf die Polizei abfeuern. Und die versucht es jetzt mit einer neuen Taktik. Und davon gibt's Videos, das ist wirklich ein bisschen skurril. Ohne wirkliche Deckung stellen sich mehrere Beamte unter das Fenster im ersten Stock und werfen Tränengasgranaten, die extra aus Duisburg eingeflogen wurden. Damit wollen sie die Wohnung ausräuchern und die Giros zum Aufgeben zwingen. Also Idee ist erstmal nicht schlecht. Aber die Polizisten treffen so gut wie immer daneben und kriegen die Tränengasgranaten dann selber wieder ab. Also es gibt Videos davon, da kannst du sehen, wie eine Granate nach der anderen von der Wand neben dem Fenster zurück auf die Polizisten fliegt. Und das sieht irgendwie mehr aus wie so ein Slapstick-Film, so Kevin allein zu Hause mäßig und nicht wirklich wie ein Polizeieinsatz. Auch das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, dass sich die Einsatzkräfte so sehr selbst in Gefahr bringen, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also du hast es gerade schon angesprochen, für sowas gibt es heutzutage Spezialeinheiten, die genau dafür ausgebildet sind und auch eingesetzt werden. Und die wissen schon ganz genau, was sie tun. Also die haben die entsprechende Ausrüstung und die trainieren auch immer, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind, genau solche Szenarien oder ähnliche. Falls sie sich also in eine Gefahr begeben, dann ist das immer ein kalkuliertes Risiko mit vielen Sicherheitsmechanismen und Rückversicherungen, die da im Hintergrund wirken. Mhm. Und das ist auch genau richtig so. Und der Rest der Einsatzkräfte hält sich im Normalfall dann möglichst in einem Bereich auf, der als halbwegs sicher gilt und versucht die Gefahr nach Möglichkeit natürlich auch einzudämmen. Sowohl für die Kolleginnen und Kollegen als auch natürlich für den Rest der Zivilbevölkerung, weil da muss man auch überlegen, das war da irgendwo an einer öffentlichen Straße und da können ja auch irgendwelche anderen Personen noch herlaufen. Ne? Das heißt, da muss was abgesperrt werden. Jeder hat eigentlich eine sinnvolle Aufgabe, je nach Fähigkeit und Notwendigkeit. Aber das, was hier in der Situation passiert ist, ist, sorry an der Stelle, aber das ist einfach nur lebensmüde. Und zum Beispiel, was du auch gerade sagtest, ne, wo wir jetzt auf Dinge eingehen, die sich dann bei der Polizei verändert haben, allein, dass da 50 Beamte dann noch dazugekommen sind, einige aus Dortmund mit kugelsicheren Westen. Also, dass das damals ja gar kein Standard war. Und jetzt muss man sich aber überlegen, was glaubst du, wann in NRW, davon sprechen wir jetzt, die ballistische Schutzweste für Polizisten eingeführt wurde?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte jetzt neulich einen Fall aus Wien und da war es auch so, dass irgendwie 20 Einsatzkräfte da reingegangen sind, aber nur 3 oder 4 Westen anhatten, weil mehr gab es halt nicht. Ja, ich würde sagen, so in den 80ern nach Gladbeck wäre jetzt so mein Gefühl.
Schön wäre es gewesen. Also seit 2001 gibt es die ballistische Schutzweste in NRW für Polizeibeamte. Davor konnte man sich halt mit eigenem Geld, ne, von seinem Gehalt dann zusätzliche Schutzausrüstung wie eine Schutzweste kaufen. Aber seit 2001 ist die erst eingeführt bei der Polizei NRW. Und das ist irgendwie für mich so erschreckend, weil das ist eine Zeit, die ich ja noch miterlebt habe. Ne? Also rein rechnerisch, natürlich nicht als Polizeibeamter, aber das finde ich dann wiederum erschreckend. Also das ist gerade mal 25 Jahre, nicht mal.
Krass. Ja, auch, dass das Leben so wenig wert ist, dass nicht der Arbeitgeber das zur Verfügung stellt. Das sollte ja auch im Interesse eures Arbeitgebers sein, dass ihr nicht im Einsatz erschossen werdet. Und dass man dann von deinem eigenen Geld dir so ein Ding kaufen muss. Das ist ja Wahnsinn.
Das ist krass, ne? Also
ja, siehst du, allein dafür hat es sich schon gelohnt, dich einzuladen. Ich liebe das immer so, wenn ich bei den Folgen immer selber noch was lernen und mitnehmen kann. Also das war mir tatsächlich nicht bewusst. Aber du hast gerade schon ein paar wichtige Punkte angesprochen, weil das Ganze eskaliert jetzt halt weiter, ne? Und die 50 Einsatzkräfte, die dann noch vor Ort sind, die geben dann einfach auf. Irgendwann ziehen sich zurück, weil sie merken, das bringt alles nichts. Und das Schießen geht weiter. Und inzwischen, auch das hattest du ja kurz angesprochen, fallen auch Schüsse auf Unbeteiligte. Etwa 100 Meter entfernt von der Wohnung der Giraults steht eine Frau am Fenster und schaut auf die Geschehnisse, die sich vor ihrem Haus abspielen. Es ist die Ehefrau von Karl-Heinz Giraults ehemaligem Hausarzt, also dem Arzt, der sich einst geweigert hat, Giraults weiter zu behandeln. Und auch der Arzt, den Giraults verdächtigt, ihn bei der Krankenkasse und der Rentenversicherung als Simulanten denunziert zu haben und daher kein Krankengeld mehr zu erhalten. Plötzlich trifft ein Schuss die Schulter der Frau. Ein zweiter Schuss fliegt ihr knapp am Ohr vorbei. Die Schüsse kommen aus dem Gewehr von Karl-Heinz Giraults. Die Frau kann sich rechtzeitig in Deckung bringen, bevor sie von weiteren Schüssen getroffen werden kann. Es wird nie geklärt, ob Giraults bewusst auf die Frau gezielt hat oder ob der Treffer ein Zufall war. Während sich die Lage zuspitzt, sammelt sich in der Beethovenstraße eine Gruppe von Schaulustigen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen will und die immer größer wird. Die Polizei hat es versäumt, den Tatort abzusperren. Auch etwas, du hast es gerade schon so angeschnitten, würde heute nicht mehr passieren. Du würdest weiträumig absperren und die Leute aus ihren Wohnungen rausholen, damit eben nicht Oma am Fenster steht und auf einmal von einem Schuss getroffen wird. Unter den Menschen, die sich nicht mal 100 Meter vor dem Haus der Giraults versammeln, befinden sich auch etliche Journalisten und Kamerateams, die nun live aus der Beethovenstraße berichten, während die Giraults schussbereit am Fenster stehen. Dabei kommt es zu absolut absurden Szenen. So treten mehrere Polizisten noch während des Einsatzes vor die laufenden Kameras und stellen sich den Fragen der Journalisten. Ein Polizist, gekleidet in eine kugelsichere Weste, gibt den wissbegierigen Journalisten Auskunft über die Lage. Es sind 5 Kinder drin und davon sind 2 bewaffnet und er ist bewaffnet, hält er die Öffentlichkeit auf dem Laufenden. Im Hintergrund sieht man eine große Menschentraube, aber es bleibt nicht bei den Kameras auf der Straße. Die Kamerateams dringen sogar bis ins Treppenhaus ein, das irgendwann so voller Menschen ist, dass es kaum noch vor oder zurück geht. Alles vor den Augen der Polizei, die komplett überfordert scheint. Also nochmal, um das klar zu machen, die sind in dem Treppenhaus zur Wohnung. Die haben eben schon durch die Wohnungstür geschossen. Das ist so gefährlich, was da gerade passiert. Das ist eigentlich unfassbar.
Ja, absolut. Also die Überforderung, die ist ja eigentlich sehr eindeutig, würde ich mal behaupten. Das erinnert mich auch an eine weitere Situation, die du ganz kurz gerade schon mal angeschnitten hast, wo sich die Polizei aus verschiedensten Gründen nicht mit Ruhm bekleckert hat, nämlich an das Gladbecker Geiseldrama. Das war dann 1988, also schon wieder 16 Jahre später, also eine ganze Zeit. Aber gerade auch, was hier die Geschichte mit der Presse angeht, da gab es ja auch ganz absurde Szenen, wo dann teilweise Pressevertreter sich mit in das Auto reingesetzt haben, wo die Geiseln drin waren und noch die Pistolen an den Kopf gehalten worden sind und sowas. Also so verrückt muss man erstmal selber sein, grundsätzlich, ne, als Journalist. Aber man muss trotzdem sagen, das ist auch ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Polizei NRW, weil aufgrund dessen hat sich halt sehr viel verändert. Alle Dinge, die da falsch gelaufen sind, die hat man danach verändert. Es gibt mittlerweile auch aufgrund von diesem Fall hier und auch aufgrund von Gladbeck und auch einigen anderen Fällen sogenannte besondere Aufbauorganisationen, also Strukturen, die, sobald man ein Einsatzstichwort hat, was ein bisschen extremer ist, wie beispielsweise Geiselnahmen, Bedrohungslagen im Allgemeinen, Anschläge, Attentate, sowas, dass sofort in dem Moment eine Struktur eröffnet wird, die sicherstellt, dass alle Bereiche der Polizei, die man dann für solche Einsätze braucht, auch vorhanden sind, dass Unterstützungskräfte rangeführt werden. Das heißt, da ist ganz klar, okay, wir haben jetzt hier einen Abschnitt Pressearbeit. Genauso gibt es dann Bereiche, die für die Absperrung zuständig sind und für das Herausbringen von Zivilisten aus diesem Bereich Und natürlich auch Eingreifkräfte und Spezialeinheiten gehören dazu und Helikopterstaffel, die dann von oben das Ganze beobachtet und auch natürlich eine Leitstelle, die auf sowas vorbereitet ist und ganz genau weiß, ah, in der Situation muss ich das machen, in der das.
Ja, ich finde es total gut zu beleuchten, was sich verändert hat und es ist auch gut, dass ich was verändert habe. Ich glaube jetzt ganz unabhängig von Strukturen, die es damals noch nicht gab, muss man glaube ich schon festhalten, dass das, selbst wenn man nicht auf so eine Situation vorbereitet ist, das darf nicht passieren. Man darf nicht die Leute, die Schaulustigen und die Journalisten bis ins Treppenhaus lassen. Das ist gesunder Menschenverstand.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ne? Also ja. Menschen machen die bescheuertsten Sachen, wenn sie überfordert sind. Stress macht blöd, ist immer einer meiner Lieblingssprüche, auch in der Ausbildung bei der Polizei. Da sind Leute, mit denen habe ich eine Woche lang irgendwas trainiert, jeden Tag. Und dann kommen die in eine Situation, wo sie unter Stress stehen. Und wir sind hier immer noch in Trainingssituationen. Und die vergessen alles. Deswegen ist ja auch Training und Vorbereitung so wichtig. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Auch damals hätte man wissen müssen, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, dass da jetzt alle in das Treppenhaus strömen. Vor allen Dingen, wenn im Treppenhaus schon Leute gestorben sind. Da müssten ja noch die Blutlachen liegen von dem Günther Olfen. Also die Leute werden auch bescheuert. Also auch die Journalisten, meiner Meinung nach, hätten, glaube ich, einmal mehr drüber nachdenken müssen, dass es nicht die beste Idee ist, sich da jetzt vor die Tür zu stellen. Ne?
Das ist absolut so. Ich habe das jetzt ja schon in einigen Folgen aus meiner Perspektive als Journalist geschildert. Es ist manchmal, wenn das Adrenalin kickt, dann verlierst du den Menschenverstand. Und da ist eben Gladbeck immer wieder das furchtbare Beispiel. Das war ja nicht nur ein großer Fehler der Polizei, sondern man muss das auch deutlich sagen, es ist der Sündenfall des deutschen Journalismus. Das hätte niemals passieren dürfen. Du darfst dich nicht neben eine Geisel setzen, die eine Knarre am Kopf hat und die fragen, sagen Sie mal, wie fühlen Sie sich denn jetzt gerade? Also das ist so undenkbar schlimm. Und ähnlich ist es auch hier. Also es ist ein absolutes Chaos. Es gibt sowas wie eine Patz-Situation. Wegen der Blockade der Tür kommen die Polizisten nach wie vor nicht in die Wohnung, aber die Giros kommen natürlich auch nicht aus der Wohnung. Außerdem geht ihnen so langsam die Munition aus und so erklärt sich Karl-Heinz Giraud nach fast 2 Stunden Krieg gegen die Polizei zu Verhandlungen bereit. 2 Polizisten sollen unbewaffnet zur Wohnungstür kommen und ihre Hände über den Kopf halten, ruft er den Polizisten über das Fenster zu. Und tatsächlich, die Polizei geht auf diese Forderung ein. Jetzt mal persönliche Frage, wenn es heißen würde, Herr Spirou, wir brauchen einen, der da mit Hände über dem Kopf zur Wohnung geht. Was würdest du machen?
Ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Also, ich meine, ich weiß durchaus von Einsätzen, wo Kräfte der Spezialeinheiten ähnliche Dinge getan haben, aber sowas erfolgt normalerweise halt immer mit einem Backup und mit einem Plan B. Es gibt ja auch außer dem SEK noch andere Spezialeinheiten, beispielsweise die sogenannte Verhandlungsgruppe oder die Verhandlungsgruppen. Der Name sagt schon, wofür die dann zuständig sein könnten, ne? Kann sich, glaube ich, jeder denken. Und es kommt natürlich auch immer noch auf die konkrete Einsatzsituation an. Aber hier in diesem Moment würde ich das auf gar keinen Fall machen, bei dem, was ja vorher hier schon passiert ist. Und das ist natürlich immer schwierig, beziehungsweise ist jetzt einfach zu sagen im Nachhinein wieder, weil die gehen ja immer noch davon aus, dass da ein Kollege drin liegt als Geisel.
Stimmt.
Und wenn das jetzt ein Freund von mir wäre, und mit dem bin ich seit 10 Jahren gefahren, ne? Gegrillt. Ich kenne die Familie von dem, was auch immer. Und der liegt ja jetzt da drin. Und es könnte an mir liegen, ob der jetzt da erschossen wird oder ob ich mich da jetzt hinstelle. Dann weiß ich es nicht, weil das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt bei vielen Polizeieinsätzen, ne? Die man so im Nachhinein auch betrachtet. Man war nicht selber in der Situation. Ich kann immer, und ich mache das natürlich auch für die Ausbildung, wir analysieren natürlich auch gewisse Einsätze, auch der neueren Zeit, das müssen jetzt nicht immer so schlimme Einsätze sein, aber wir analysieren die heutzutage, ist sehr viel Videomaterial vorhanden, weil jeder irgendwie das Handy draufhält und dann kann ich immer sagen, ja, warum hat der denn da die Schusswaffe gezogen, der Polizist, warum hat der sich denn da nicht wegbewegt, boah, Distanz ist doch wichtig, warum ist der nicht nach hinten gegangen, der hätte doch das machen und dieses machen können, aber in der Situation hat man Tunnelblick. Ich weiß nicht, was der für einen Hintergrund hat. Ich weiß nicht, was der in dem Moment gedacht hat. Ich weiß nicht, ob der überhaupt was in dem Moment gedacht hat oder ob der einfach nur reagiert hat. Ja, deswegen ist es einfach sehr komplex und deutlich komplexer, das Ganze vielleicht zu erfassen aus der Perspektive der Person, die da in dem Moment stand. Ne?
Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Aktion für die beiden Beamten arschgefährlich ist.
Aber hallo.
Ne?
Ja.
Und die beiden müssen sich jetzt unbewaffnet vor den Mann stellen, der seit 2 Stunden auf sie geschossen und der bereits 3 ihrer Kollegen umgebracht hat, wobei sie ja nur von 2 toten Kollegen wissen. Kurze Zeit später stehen sie vor der Wohnungstür, um durch eine freigeräumte Lücke in der Barrikade mit Karl-Heinz Giraud zu verhandeln. Dieser sitzt wie ein König auf einem Stuhl in seiner Wohnung, links und rechts von ihm seine beiden ältesten Söhne. Seinen Arm stützt er auf ein Gewehr ab. Die beiden Polizisten versuchen nun erstmal eine persönliche Beziehung aufzubauen. Das würde man heute wahrscheinlich ähnlich machen. Ich bin der Schorsch, sagt der eine, und ich bin der Johnny, der andere. Wie es ihrem Kollegen Schulte Holthaus ginge, wollen die beiden wissen. Es gehe ihm gut, antwortet Brunhilde Giraud. Schulte Holthaus sei zwar verwundet, aber nicht lebensbedrohlich. Dass der 58-Jährige tot hinter dem Wohnzimmerschrank liegt, ahnen seine beiden Kollegen nicht. Und so geht es nun um die Forderung von Karl-Heinz. Die erste, selbstgedrehte Zigaretten. Du tickst doch wohl nicht richtig, als ob ich dir noch eine drehe, erwidert Schorsch. Also keine Zigaretten. Bevor Karl-Heinz Giraud die nächste Forderung nennt, holen die Girauds ihr Mittagessen heraus. Sie essen gemütlich Knackwurst und Brot, während vor ihrer Tür die beiden Männer mit ihren Händen am Kopf stehen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Machtdemonstration. Guck mal, was wir euch jetzt antun können. Wir sind hier die gechilltesten der Welt und ihr müsst da stehen und uns zugucken. Aufzugeben plane er nicht, sagt Giraud nun. Stattdessen möchte er seinen Anwalt sprechen. Also ziehen die Polizisten wieder ab. Einer der beiden gibt den Journalisten direkt ein Update von der Situation. Also ein Kollege und ich, wir verhandeln mit dem. Wir sind also Gott sei Dank jetzt ins Gespräch gekommen. Wir dürfen halt jetzt nichts überstürzen. Kurz darauf trifft der Rechtsanwalt der Girauds ein. Ein älterer, anzugtragender Mann mit weißen, zurückgegelten Haaren. Er ist der Einzige, den die Familie zu sich lässt. Und so schlängelt er sich an den Reportern im Treppenhaus vorbei in den ersten Stock. Doch auch er kann die Familie nicht zum Aufgeben bewegen. Als er die Wohnung nach einiger Zeit wieder verlässt, wird er von einer Horde Reporter empfangen. Er vermutet hinter allem irgendwelche bösen Tricks, erklärt der Anwalt den Journalisten über seinen Mandanten Karl-Heinz Giraud. Über Ehefrau Brunhilde sagt er, die Frau hetzt mit, nicht wahr? Die steht vollkommen auf seiner Seite und beschwert sich darüber, ihr sei Unrecht geschehen und ihr Mann täte Recht. Sie bringt ihn nicht zur Vernunft oder so. In einer Sache kommen die Giraud aber dann doch zur Vernunft. Sie erlauben einem Fernsehtechniker, über eine Leiter zum Fenster der Giraud hochzukrabbeln und die 3 jüngeren Söhne aus der Wohnung zu holen. Denn auch wenn die meisten Tränengasgranaten ihr Ziel nicht getroffen hatten, sind einige doch in der Wohnung gelandet und der Rauch sammelt sich ausgerechnet in den Kinderzimmern. Also stehen jetzt alle 7 anwesenden Giraud am Fenster. Ganz links Brunhilde und ganz rechts Karl-Heinz Senior. In der Mitte die Söhne. Der Fernsehtechniker bekommt einen Jungen nach den anderen gereicht und bringt sie über die Leiter in Sicherheit. Am Ende sind nur die 4 Mitglieder der Familie übrig, die geschossen haben. Karl-Heinz Senior, Brunhilde und die beiden Söhne Karl-Heinz Junior und Peter. Hinter dem Schrank im Wohnzimmer der Wohnung liegt immer noch die Leiche des Polizisten Hermann Schulte Holthaus, von dem alle draußen glauben, dass er noch lebt. Weil Verhandlungen bisher nichts gebracht haben und die jüngsten Kinder, also die, die nicht geschossen haben, mittlerweile aus der Wohnung raus sind, entscheidet die Polizei sich für einen 2. Tränengasangriff, um das Ganze endlich zu Ende zu bringen. Dieses Mal klappt es. In der Wohnung geht jetzt eine Rauchgranate nach der anderen hoch. Die 4 Giraud können kaum atmen und stürmen an das offene Fenster zur Straßenseite. Aber aufgeben kommt für die Familie trotzdem nicht in Frage. Erst singen sie gemeinsam die Internationale, also so ein sozialistisches Kampflied aus dem 19. Jahrhundert. Kurz danach stimmen sie, weniger sozialistisch, das Deutschlandlied an, während sich unten eine wütende Menschenmenge versammelt, die die Familie laut beschimpft. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. In die Wohnung können sie nicht mehr, die ist voller Tränengas. Draußen warten die Polizei und ein wütender Mob. Und genau in diesem Moment startet die Polizei ihren Zugriff. Eine Handvoll Beamte stürmt nun mit Gasmasken ins Treppenhaus vor und macht sich daran, die Barrikade beiseite zu räumen. Warum es nur so wenige Polizisten sind? Weil es, und da sind wir wieder bei der Ausrüstung, vor Ort nicht genug Gasmasken gibt. Trotzdem schaffen es die Polizisten, die 4 Giraud zu überwältigen. Während Brunhilde schreit und sich heftig wehrt, lässt sich ihr Ehemann Karl-Heinz widerstandslos festnehmen. Während er abgeführt wird, sagt er zu dem Beamten, es war ein fairer Kampf. Das ist so ekelhaft, weil das war kein fairer Kampf. Er war darauf vorbereitet, die Beamten waren nicht darauf vorbereitet. Also, ja. Nach 4 Stunden hat die Schießerei endlich ein Ende. Mehr als 200 unbenutzte Patronen werden noch an den Körpern der Familienmitglieder gefunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung entdecken die Polizisten dann auch die Leiche ihres Kollegen Hermann Schulte Holthaus.
Du sagst es gerade schon, ne? Also ekelhaft beschreibt das Ganze eigentlich auch schon nicht mehr ausreichend. Der hat da hinterlistig eigentlich in der Wohnung gewartet und hat dann Leute hingerichtet, Polizeibeamte hingerichtet, ne, die ersten drei, und billigend auch in Kauf genommen, dass etliche andere Personen trotzdem noch zu Schaden kommen, auch draußen bei der Schießerei, ne, auch Unbeteiligte, aber vor allen Dingen natürlich Polizisten. Ich kann mir kaum vorstellen, was die ganzen Kollegen dort vor Ort in den paar Stunden dann auch durchgemacht hatten. Und wenn man jetzt auch noch überlegt, welches Gefahrenpotenzial aber noch vorhanden war, also 200 unbenutzte Patronen, die hätten auch einfach da stehen können und wahllos wieder anfangen können zu schießen. Und zwar bei den beiden Polizisten, die da vor der Tür standen, mit Händen über dem Kopf, bei den Anwälten, bei den Journalisten, die da zwischendurch im Treppenhaus waren, zu jeder Zeit. Also eigentlich froh sein kann man trotzdem, dass das nicht noch viel mehr eskaliert ist, auch wenn es natürlich reicht, was da jetzt schon passiert ist, ne?
Ja, und ich würde mal sagen, wenn dich jetzt die bisherigen Aussagen von Karl-Heinz Giraud schon ein bisschen wütend gemacht haben, dann wirst du gleich noch etwas wütender sein. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Jetzt ist es ja so, die werden da rausgebracht und die Menschenmenge vor dem Haus dreht natürlich durch, als die Polizisten das Paar und ihre beiden ältesten Söhne nach draußen führen. Totschlagen sollte man ihn oder Rache, schreien einige. Und die Polizei, auch das ist ja eine absurde Situation, muss die Festgenommenen schützen. Also gerade noch wurde auf sie geschossen und jetzt müssen sie ja die vor Selbstjustiz schützen. Wenig später sitzt das Familienoberhaupt Karl-Heinz Giraud nackt und an Händen und Füßen gefesselt in einer Arrestzelle, bewacht von einem Polizisten. Sein Hass auf die Polizei scheint ungebrochen. Wie viele von euch habe ich eigentlich umgelegt? Fragt Giraud irgendwann. Als der Polizist nicht antwortet, sagt das Familienoberhaupt: Schade, dass ich dich nicht getroffen habe. Gib mir mal eine Waffe, damit ich mit dir noch ein Duell ausführen kann. Er wirkt geradezu stolz auf das, was er getan hat, und erklärt: Auf der Straße war es vor Polizeiuniform so grün wie ein Rasen. Ich hätte noch mehr umlegen können, hab's aber nicht getan. Und auch auf seine Familie ist Karl-Heinz Giraud sichtbar stolz. Schließlich hätten alle selbstständig zu den Waffen gegriffen, ohne dass er sie dazu auffordern musste. Ich hatte es nicht nötig, meiner Frau eine Waffe zu geben. Sie nahm sie und schoss. Aus seiner Sicht wurde seine Familie angegriffen und hätte gar keine andere Wahl gehabt, als sich zu verteidigen. Und da sind wir wieder bei der komischen Weltsicht, die du gerade angesprochen hast. In seinem Kopf macht das dann vielleicht Sinn. Nach der Tat steht die Stadt Oberhausen unter Schock. Oberbürgermeisterin Luise Alberts, übrigens die erste Bürgermeisterin einer deutschen Großstadt überhaupt, macht sich vor Ort ein Bild von der Lage und besucht die überlebenden Polizisten im Krankenhaus. Die städtischen Bühnen in Oberhausen sagen alle Vorstellungen ab. Für die Familien der ermordeten Polizisten wird ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem schnell mehrere 10.000 Mark eingehen. Am 21. Juni, also 6 Tage nach der Schießerei, findet in der Stadthalle Oberhausen die Trauerfeier für die ermordeten Polizisten Hermann Schulte Holthaus, Werner Karp und Günther Olfen statt, zu der hunderte Polizisten aus ganz Deutschland anreisen. Auch der damalige NRW-Ministerpräsident und der Bundesinnenminister erweisen den Polizisten die letzte Ehre. Einer, der bald keine Uniform mehr trägt, ist der Zwillingsbruder des erschossenen Günther Olfen. Er hat seinen Job bei der Polizei kurz nach der Tat gekündigt. Am 11. Februar 1974, 20 Monate nach der blutigen Schießerei in der Beethovenstraße, startet vor dem Duisburger Landgericht der Prozess gegen Karl-Heinz und Brunhilde Giraud. Beide sind wegen gemeinschaftlichen dreifachen Mordes und versuchten Mordes in 4 Fällen angeklagt. Ihre beiden Söhne Karl-Heinz und Peter, die ebenfalls geschossen haben, werden nicht angeklagt. Peter war zum Zeitpunkt der Tat mit seinen 13 Jahren noch nicht strafmündig und Karl-Heinz Junior wird zugute gehalten, dass er in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Vater gestanden hat und sich diesem nicht entziehen konnte. Der ältere der beiden Söhne ist mittlerweile 17 und in einem Heim in Siegburg untergebracht. Familienoberhaupt Karl-Heinz Giraud hat seinen Krieg gegen die Behörden auch in der U-Haft weitergeführt, sich zum Beispiel dauernd über die Haftbedingungen beschwert, seine Zelle verwüstet und einen Justizbeamten mit einem Kehrblech angegriffen. Zum Prozessstart betritt Karl-Heinz Giraud den bis auf den letzten Platz besetzten Saal 201 in einem braunen Jackett, unter dem er einen blauen Pullover trägt. Seine Augen sind zusammengekniffen, sein Gesicht verrät keinerlei Emotion. Ganz anders seine Ehefrau. Brunhilde, gekleidet in ein grau-weißes Oberteil, betritt den Saal mit feuchten Augen und sieht erschöpft aus. Immer wieder sucht die inzwischen 40-Jährige Nähe und Unterstützung bei einer Justizmitarbeiterin neben ihr, die Brunhilde die Hand hält und beruhigend ihre Wange streichelt. Dazu passen auch die Erkenntnisse des psychologischen Gutachters, der bei Brunhilde Giraud einen IQ von 82 feststellt und sie als minderbegabt und abhängig von ihrem Ehemann beschreibt. Brunhilde selbst sagt vor Gericht, ich konnte gar nicht anders handeln, ich hänge so an meinem Mann, ich musste ihm einfach beistehen. Daran, ob sie selbst geschossen habe, kann sie sich nicht mehr erinnern. Weiß ich nicht, ob ich das so glaubwürdig finde.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es tatsächlich gar nicht so abwegig, wenn da jetzt auch von jemand unabhängig festgestellt wurde, dass sie nicht so intellektuell, wie drückt man das am besten aus, ausgestattet ist.
Ja.
Dann kann man auch aufgrund dieser verschiedenen psychologischen Hintergründe, mit denen wir auch oft zu tun haben, sagen, dass da auch Abhängigkeiten entstehen können in so einem Bereich. Gerade bei Personen, die vielleicht rein aus ihrer eigenen Mentalität und Intellektualität und vielleicht auch aufgrund, wie sie aufgewachsen sind, sozialisiert sind, aus solchen Situationen nicht selbstständig zumindest ohne externe Hilfe herausfinden können. Das passiert immer wieder. Und ich meine, Stockholm-Syndrom ist beispielsweise auch so ein gutes Beispiel für ähnliche psychologische Vorgänge in Menschen, ne? Dass man jemanden, der einen eigentlich entführt hat und der einen eigentlich einsperrt oder sowas, trotzdem eine gewisse Hörigkeit schenkt und zwar aus einer vermeintlichen intrinsischen Motivation heraus, also von sich selbst heraus und nicht, weil der andere einen dazu zwingt, körperlich oder ähnliches. Und davon gibt es ja ganz viele psychologische Vorgänge, die so ähnlich sind. Und ich finde das nicht so abwegig, muss ich sagen. Hm. Aber man kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen. Ne?
Ja.
Bei uns in der Vernehmungslehre, da müssen ganz, ganz viele Dinge zusammenkommen. Deswegen gibt es auch Sachverständige. Da muss sehr frei von Suggestionen muss eine Befragung stattfinden und solche Leute sind leider sehr einfach zu manipulieren und sehr einfach suggestiv zu beeinflussen, sowohl von jetzt ihrem Ehemann als auch von den Leuten drumherum beispielsweise. Ne? Wenn der Anwalt da sagt, du wusstest das doch gar nicht mehr, kann das sein, dass sie sich das hinterher selbst einredet und das auch denkt.
Stimmt.
Aber es kann auch nur eine Schutzbehauptung sein.
Absolut, ja, stimmt, du hast recht. Ich muss jetzt gerade an den Fall denken, wo die Polizei sich jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert hat, also der Fall Rudolf Rupp aus Bayern, wo ja die verdächtige Familie auch per Suggestivfragen in ein Tatgeständnis reingedrängt wurde, wo gesagt wurde, aber du hast doch dann zugeschlagen, oder? Und die dann nur gesagt haben, ja, ja, weil die wollten, dass es vorbei ist. Also das passiert durchaus, auch wenn man sich es irgendwie kaum vorstellen kann. Und das passiert auch gar nicht so selten. Brunhildes Ehemann Karl-Heinz und sein Verteidiger versuchen vor Gericht, die Tat als Affekthandlung darzustellen. Karl-Heinz habe panische Angst vor der Irrenanstalt gehabt und sei sich sicher gewesen, nie wieder zu seiner Familie zurückkehren zu können, wenn die Polizei ihn mitnimmt. Den Tathergang schildert Giraud folgendermaßen. Kommissar Schulte-Holthaus und seine Kollegen seien nach dem Klingeln in seine Wohnung gekommen, ohne sich auszuweisen. Sofort hätten sie ihn an die Wand gedrückt, während einer der Beamten seine Waffe gezogen habe. Da war es aus, da habe ich panische Angst bekommen, dann habe ich geschossen 8-mal, das ganze Magazin war leer, sagt er vor Gericht. Wie das Karabinergewehr plötzlich in seine Hände gekommen sei, wisse er nicht mehr. Auch, dass seine Frau und Söhne schießen, habe er erst nach einigen Sekunden bemerkt. Angewiesen habe er sie dazu nicht. Der Gutachter widerspricht. Ein sogenannter Affektsturm habe nicht vorgelegen. Der wahre Grund für die Tat sei Giraud's recht erheblicher Egoismus. Im Klartext, das Familienoberhaupt hatte Angst, dass seine simulierten Krankheiten auffliegen und er deshalb überall schlecht dastehen könnte. Auch die beiden älteren Söhne der Giraud, die selbst geschossen haben, sind vor Gericht als Zeugen geladen. Der älteste Sohn Karl-Heinz Junior, also der 17-Jährige, verweigert die Aussage, sehr zur Freude seines Vaters. Dieser geht während der Verhandlung auf ihn zu und streckt seinem Sohn demonstrativ die Hand entgegen. Nach kurzem Zögern erwidert Karl-Heinz Junior den Handschlag. Auch der 14-jährige Peter, der zweitälteste Sohn, verweigert die Aussage. Für den Ausgang des Prozesses macht das aber keinen Unterschied. In seinem Plädoyer sagt der Staatsanwalt über Karl-Heinz und Brunhilde Giraud, sie waren maßlos in ihrem Hass auf die Behörden und sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Der Verteidiger von Karl-Heinz Giraud klingt dagegen am Ende des Prozesses so, als habe er schon aufgegeben und sagt, ich habe mir vom ersten Tag keine Illusionen über das Ende des Verfahrens gemacht. Ich lege das Schicksal von Karl-Heinz Giraud in ihre Hände. Das gefällt seinem Mandanten weniger gut, der sich beschwert, da kann ich mich ja gleich vom Staatsanwalt verteidigen lassen. 2 Tage später wird das Urteil verkündet. Der Andrang am letzten Prozesstag ist enorm. Gefühlt ganz Oberhausen will bei der Verurteilung der Giraud dabei sein. Da der Saal aus fast allen Nähten platzt, bleibt den meisten nichts anderes übrig, als draußen zu warten. Karl-Heinz und Brunhilde nehmen auf ihrer jeweiligen Anklagebank Platz, als der vorsitzende Richter um kurz nach 10 Uhr morgens das Urteil verkündet. Karl-Heinz Giraud erhält wegen dreifachen Mordes eine lebenslange Haftstrafe. Seine Ehefrau Brunhilde wird wegen Beihilfe zum Mord zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht glaubt nicht, dass Brunhilde Giraud einfach nur die Befehle ihres Mannes ausgeführt hat. Sie war sehr wohl in der Lage, sich durchzusetzen, erklärt der Vorsitzende. Ergänzt aber, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie ihrem Mann überlassen hat, wann und wie die Tat geschah. Als das Urteil fällt, nickt Karl-Heinz seiner Frau lächelnd zu. Die bleibt als einzige Person im Saal während der Urteilsverkündung sitzen und schlingt die Arme um ihren Körper. Ja, ich glaube, das Urteil gegen Karl-Heinz Giraud ist keine große Überraschung. Dass das Mord ist und dass das lebenslang gibt, ist, glaube ich, naheliegend. Bei ihr ist es ein bisschen was anderes. Also da ist die Beurteilung des Gerichtes doch anders, als uns hätte erwarten können. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt schwierig rauszufinden, wie stark dieses Abhängigkeitsverhältnis überhaupt war.
Ja, absolut. Also das ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht alle Informationen hat zu so einer Beziehung. Und die beiden haben ja offensichtlich auch nicht ganz so viel darüber gesprochen.
Ja.
Ich will jetzt nicht von Ruhrpott Bonnie und Clyde hier sprechen, die das Ganze so aus so einer romantisierten Form von Liebe getan haben, um sich da gegenseitig zu unterstützen oder sonst was. Das war ja dann doch noch ein bisschen anders. Und solche Abhängigkeitsverhältnisse, die oder Beziehungen, die bestehen da tatsächlich, wie schon gerade gesagt, sehr häufig.
Ja.
Es gibt meistens die eine Person, die dann eher die Kontrolle hat und die andere Person, die dann eher folgt. Ich glaube, in solchen Fällen will vielleicht aber auch das Gericht ein gewisses Exempel statuieren und kann dann nicht sagen, boah, da ist eine Person, die hat mehrere Polizisten erschossen, die hat da einfach wahllos in die Menge geschossen, die hat da einen blutrünstigen, wahnsinnigen Mörder, viel anders kann man das ja jetzt nicht mehr betiteln, unterstützt und auch noch die Kinder mit reingezogen. Und weil sie aber abhängig von ihm war, lassen wir die jetzt komplett straffrei davongehen. Das ist auch natürlich utopisch für alle Beteiligten. Deswegen, ja, ist schwierig zu sagen, aber ich finde, dass es sich auch gut anfühlt, dass da die Beteiligten ihre gerechte Strafe dann zugewiesen bekommen in so einem Fall, ne, im Nachhinein. Gerade jetzt aber bei dem Giraud noch viel mehr.
Ja, absolut. Also es hatten natürlich die Prozessbeteiligten, also zumindest auf der Täterseite, ein großes Interesse daran, es so darzustellen, als ob Brunhilde Giraud gar keine andere Wahl gehabt hat. Also so interpretiere ich auch diesen Blick von ihm an sie am Ende. Aber dafür ist die Strafe ja dann doch nicht ganz klein. Also 15 Jahre ist ja schon ordentlich was. Und ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Bei so einem Prozess herrscht natürlich ein enormer öffentlicher Druck, weil es eben ein Fall ist, den so viele mitbekommen haben. Und weil im Prinzip ist ja der Staat als solches angegriffen worden. Ne? Es ging ja nicht um die Polizisten als Personen, sondern dem ging es darum, dem Staat zu schaden. Und ein Gericht ist ja in dem Fall auch eine öffentliche Institution. Also muss man sich da halt ganz genau überlegen, wie man damit umgeht. Ich kann ja noch ein bisschen was über die 6 Kinder der Giraud erzählen. Alle 6 werden nach der Tat in Heimen untergebracht. Vor allem die 5 Söhne, die am Tag der Tat mit vor Ort waren, sind zum Teil, das kann man sich ja vorstellen, schwer traumatisiert. Der Leiter des zuständigen Jugendamtes sagt damals, die Kinder waren alle total geschockt und es war eine ziemlich intensive Arbeit nötig, um sie davon erstmal runterzubringen und dann anzusetzen mit der Umerziehung. Eine Umerziehung von den strikten militärischen Gehorsam ihres Vaters gegenüber hin zu einem selbstbestimmteren Leben. Eine Sache, die sich insbesondere bei den ältesten Jungs als schwierig darstellt. So stehen Peter und Karl-Heinz Junior auch noch Monate nach der Tat hinter ihrem Vater. Erst nach und nach erkennen sie, was da eigentlich passiert ist und schaffen es, sich von seinem Einfluss zu lösen. Doch nicht nur für die Giroux-Kinder hat die Tat Folgen, auch die Polizei muss sich nach diesem Einsatz einige Fragen stellen. Hätten all die Toten verhindert werden können, wenn der Einsatz professioneller gelaufen wäre? So sieht es zumindest Hauptkommissar Jürgen John, der die Schießerei nur knapp überlebt hat. Eine Rücksprache über das taktische Vorgehen mit der Kripo hat es nicht gegeben, erklärt der mittlerweile 38-Jährige in dem Gerichtsprozess. Zumindest war sie mangelhaft. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch ein Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, der 1974 vom Spiegel veröffentlicht wird. In dem Bericht werden alle Pannen aufgelistet, die während des Einsatzes passiert sind. So habe die Polizei die Gewaltbereitschaft von Karl-Heinz Giroux massiv unterschätzt, obwohl bekannt war, dass er Waffen zu Hause bunkert und er bereits angekündigt hatte, jeden Polizisten zu erschießen, der in seine Wohnung kommen wird. Vor allem die Eigensicherung der Polizisten sei zu kurz gekommen, zum Beispiel dadurch, dass immer wieder Polizeibeamte vor den Fenstern der Familie sozusagen ins freie Schussfeld gelaufen sind. Ein besonders tragischer Fehler passiert schon direkt am Anfang des Einsatzes. Die Polizisten haben Karl-Heinz Giroux bei ihrem Besuch nicht durchsucht, obwohl das eigentlich geplant war. So ist die Pistole in Giroux rechter Hosentasche nicht aufgefallen, mit der er kurz darauf Hermann Schulte-Holthaus und Werner Karp erschießt. In dem Bericht heißt es dazu, eine schlagartige Entwaffnung des Beschuldigten hätte die Eskalation von Gewalt seitens der übrigen Familienmitglieder verhindern können. Noch heute werden die Polizistenmorde von Oberhausen in der Polizeiausbildung als Beispiel für einen völlig schiefgelaufenen Einsatz benutzt. Also du bildest ja auch Polizisten aus. Hast du oder hattest du in dem Zusammenhang auch schon mal von dem Fall gehört?
Ja, tatsächlich wurde das bei uns damals vor knapp 10 Jahren im Studium auch schon angesprochen. Mhm. Allerdings nicht so in der Tiefe natürlich, wie wir das jetzt heute beispielsweise besprochen haben. Und dann wird da eher so auf die einzelnen Teilbereiche eingegangen, beziehungsweise grundsätzlich wird das dann als ein Beispiel genommen, so war es zumindest bei einem unserer Dozenten damals, was denn alles passieren kann in so einem Einsatz und weshalb man dann eben eine erhöhte Aufmerksamkeit und höchste Priorität auf die Eigensicherung legen sollte. Und ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, dass der Fall mit dem Gladbecker Geiseldrama wiederum ist der absolute Präzedenzfall dafür, was alles bei solchen polizeilichen Geschichten falsch laufen kann, weil das wirklich, also wenn ich einen Fall nennen müsste, wo es, glaube ich, keine Sache gibt, die richtig gelaufen ist, dann ist es dieser. Und der war dann aber auch sehr maßgeblich dafür, dass sich bei der Polizei sehr viele Strukturen verändert haben. Man muss aber auch sagen, und das ist jetzt eher natürlich dann traurig, es gibt genug Fälle, die nicht so lange her sind und so weit weg sind, wo auch schlimme Dinge passiert sind in Polizeieinsätzen, die natürlich jetzt von der Polizeiseite vielleicht dann viel professioneller abgelaufen sind, die aber trotzdem gefährlicher sind und deswegen für uns auch heutzutage relevanter sind. Mhm. Beispielsweise vor einigen Jahren auch noch Kusel, ne, wo es dann um Verkehrskontrollen ging und wo sich auch sehr viele Dinge innerhalb von Verkehrskontrollen und
der
auch...
Der Wilderer, ne?
Genau, die Wilderer, die dann...
Der auf die beiden Polizisten geschossen hatten.
Genau, richtig. Auf den Alexander und die Jasmin damals. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sich tatsächlich da auch sehr viele Leute wieder Gedanken gemacht haben. Also immer, wenn solche Dinge passieren, dann wird das mittlerweile analysiert, bewertet und dann werden da auch gewisse Lehren rausgezogen. Und meine persönliche Meinung, das ist jetzt aber halt nur so aus meinem subjektiven Empfinden heraus, wenn man den heutigen Studierenden halt erzählt, ja, guckt euch mal den Fall von vor fast 60 Jahren an, dann sagen die halt alle, ja, es wird aber heutzutage eh nicht mehr so passieren. Da war die Polizei anders, wir waren anders ausgerüstet und sowas. Also das ist mittlerweile so weit weg, auch von unserer polizeilichen Einsatzrealität, dass man die damit nicht mehr so gut bekommen kann. Und auch Gladbeck ist halt so ein Ding, das ist super, um die Historie darzustellen. Aber Gott sei Dank haben sich mittlerweile so viele Dinge verändert, dass es sich auch nicht mehr hundertprozentig eignet, um das jetzt in der Lehre zu nutzen, um zu zeigen, wie man denn vorgehen müsste, theoretisch, ne? Weil so würde niemand mehr vorgehen bei der Polizei heutzutage.
Was würdest du sagen, was ist so der Fall aus der jüngeren Vergangenheit, der die Polizeiarbeit besonders jetzt nochmal verändert wird? Also das neuere Gladbeck, gibt es da so einen Fall?
Also Kusel hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, wobei man da auch sagen muss, da hatten die beiden, also die Kollegin und der Kollege, wirklich kaum eine Chance. Selbst wenn sie, und das wurde ja auch hinterher so festgestellt, vermeintlich alles richtig gemacht haben und schon möglicherweise mehr gemacht haben als der Durchschnittspolizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle, was so Eigensicherung und sowas angeht. Aber Dinge, die man hundertprozentig richtig macht, können trotzdem in diesem Beruf zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
Ja.
Und da muss man natürlich auch schauen, Fehlerkultur, also eine gute Fehlerkultur zu haben, ist die Grundlage für eine Verbesserung, für eine Optimierung von jeder Art von Arbeit, glaube ich. Aber wenn man jetzt sich eingestehen muss, dass man Fehler gemacht hat, die vielleicht sogar zum Tod von Kollegen geführt haben, dann ist das sicherlich für einen selber erstmal ein sehr schwieriger Schritt. Ne? Und irgendeiner muss dann auch verantwortlich gemacht werden dafür. Oder zumindest suchen Leute immer, das ist ganz natürlich einen Verantwortlichen. Und das ist natürlich immer schwierig.
Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt schon sind, ich würde sagen, dass diese Fehlerkultur, die du angesprochen hast, sogar fast das größte Problem ist, aus meiner Erfahrung mit der Polizei. Weil ich ja vor einigen Folgen den Fall Sammy Baker aus Amsterdam hatte. Also da geht es um die holländische, niederländische Polizei. Und ich weiß ja, dass dieser Podcast sehr viel von Polizistinnen und Polizisten gehört wird, was mich sehr freut. Ich würde sagen, der Großteil hat durchaus dann, die mir geschrieben haben, auch gesagt, ja, das und das ist schiefgelaufen, das hätte man anders machen können, anders machen müssen. Aber es gibt eben auch so welche, die sofort, und das verstehe ich auch, die sich sofort hinter die Kollegen stellen und sagen, ja, aber das kann ja nicht. Und in so einer Situation, auch was du gerade schon gesagt hast, du hast nur 3 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden und zu handeln. All das ist richtig, aber trotzdem muss man sich natürlich solche Taten im Nachhinein ganz genau anschauen und genau hingucken, wo hätten wir anders abbiegen können, weil sonst kannst du auch nichts verbessern. Also das ist für mich so ein bisschen das Problem, dass man nicht gerne in den eigenen Reihen sich ja untersuchen lässt. Und das verstehe ich auch, weil du vertraust Kollegen und Kolleginnen dein Leben an. Aber es gibt eben Fälle, wo wirklich schlimme Sachen passiert sind, wo Fehler gemacht wurden und wo die Kollegen da nichts gesehen haben wollen. Und das darf halt nicht passieren, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Problem ist immer so ein sehr extremes Denken und ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken, weil wir müssen wegkommen von diesem, dadurch will man sich dann natürlich auch immer schützen oder hat Angst vor irgendwelchen gewissen Konsequenzen, obwohl man vielleicht wirklich nichts Vorwerfbares in Anführungsstrichen getan hat, rein rechtlich oder sowas, dass man aber dann anfängt, oh, da sind Fehler passiert, ihr seid alle schuld und ihr seid alles schlechte Menschen. Es müsste diese Fehlerkultur eben herrschen, dass man sagt, boah, da sind Fehler passiert, kann man den Personen in dem Moment aber rein persönlich nicht vorwerfen aufgrund der Umstände, heißt aber nicht, dass ich nicht was verändern muss, damit beim nächsten Mal Polizeibeamte und aber auch polizeiliche Gegenüber gar nicht mehr in solche Situationen geraten. Ne? Also die Umstände sind halt nicht gut.
Ja.
Und man könnte sie verbessern. Es gibt immer Möglichkeiten, irgendwas zu verbessern und auch Zeiten verändern sich. Das heißt, Dinge, die vor 10 Jahren vielleicht das perfekte Vorgehen waren, in einem bestimmten Fall, sind es vielleicht heute nicht mehr. Hm. Und solche Dinge müssen sich am laufenden Band verändern. Das muss am laufenden Band bewertet werden und somit auch optimiert werden. Aber viele fühlen sich immer sofort in eine Ecke gedrängt oder haben eben dieses Schwarz-Weiß-Denken. Es ist entweder das oder das. Aber meistens liegt die Wahrheit, meiner Erfahrung nach, irgendwo dazwischen. Das muss man sich eingestehen.
Absolut, aber verstehst du, dass es sich manchmal so anfühlt aus der anderen Perspektive, ich bin ja jetzt kein Polizeibeamter, wenn man Dinge sagt und es ist ja nun mal erwiesenermaßen so, dass es auch rassistische Polizistinnen und Polizisten gibt.
Absolut.
Ne? Also brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Frage ist eben, wie groß dieses Rassismusproblem ist und wie strukturell das ist. Aber wenn sofort gesagt wird, das gibt es bei der Polizei nicht, erreichst du damit ja das Gegenteil.
Absolut. Also ich kann dir hundertprozentig recht geben erstmal. Und das ist ein totales Problem, meiner Meinung nach auch der Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei, wenn man es so nennen kann, oder vom Innenministerium, zu behaupten, es gäbe keine, und ich sage jetzt mal ganz plump, es gäbe keine Arschlöcher rein charakterlich bei der Polizei, es gäbe keine Menschen, die rassistisch eingestellt sind bei der Polizei, oder es gäbe auch keine Menschen, die ihr Amt missbrauchen bei der Polizei, ist absolut utopisch und das kann schon rein logisch nicht funktionieren. Das geht gar nicht. Ne?
Ja.
Und genau deswegen kann ich das auch verstehen, dass Leute wütend sind, wenn dann als einziges Statement von Seiten der Behörden kommt, das stimmt nicht, gibt's bei der Polizei nicht. Weil das ist Schwachsinn. Also das ist erwiesenermaßen gelogen. Und somit schafft man sich sicherlich nicht das Vertrauen der Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist es genauso von der anderen Seite. Das sind aber keine Behörden, die das halt beweisen müssen, sondern heutzutage hat ja jeder eine Meinung und meistens ist sie auch noch deutlich lauter, erst recht, wenn sie anonymisiert im Internet rausposaunt werden kann. Du kennst es auch, ne?
Ja.
Aber auch die andere Seite ist dann sehr absolut eingestellt in ihrer Meinung und lässt gar nicht zu, dass es vielleicht auch irgendwas, wie gesagt, dazwischen geht. Also ich habe da tatsächlich auch mal mit ein paar Experten drüber gesprochen, auch potenziell vielleicht für meinen Podcast, die da auch sehr versiert drin sind und sich auch einsetzen für so ein Sprachrohr. Und beispielsweise, ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber beispielsweise beim Thema Rassismus, struktureller Rassismus in einer Behörde bedeutet nicht, dass alle, die in der Behörde arbeiten, Rassisten sind. Das ist ein völliger Unterschied. Und das ist halt oft das Problem, zum Beispiel Polizisten, wenn dann gesagt wird, die Polizei hat ein Problem mit strukturellem Rassismus, dann fühlen sich natürlich viele angegriffen und sagen, der hat gesagt, ich bin Rassist, das stimmt doch gar nicht. Ich setze mich immer dafür ein und eigentlich bin ich sogar das Gegenteil und mein Leben habe ich dem verschrieben, den Leuten sogar zu helfen. Aber das hat ja auch keiner gesagt, sondern es wird gesagt, da sind strukturelle Probleme, die Rassismus fördern. Aber viele ermöglichen es eben halt auch nicht auf allen Seiten gleichermaßen, weil dieser Dialog gar nicht zustande kommt, weil einfach gegenseitig Schuldzuweisungen stattfinden. Und das finde ich sehr schade und das behindert auch, glaube ich, eine Entwicklung in eine bessere Zusammenarbeit zwischen diesen Personen und auch in ein besseres Verständnis zwischen diesen Personen. Jetzt bin ich aber auch jemand an der Stelle, der das vielleicht nicht hundertprozentig verändern kann, aber zumindest versucht, das zu verändern, indem ich ja auch in meinem Podcast über solche Dinge spreche beispielsweise.
Ja, und auch indem du jetzt gerade bei mir zu Gast bist, ne? Also ich erlebe das schon so, dass viele Polizistinnen und Polizisten sehr reflektiert sind, aber dann nicht vom Mikro reflektiert sind. Weißt du, wie ich das meine? Also man zieht sich dann schnell auf so Polizeiformulierungen zurück. Deswegen habe ich auch nicht so oft Ermittlerinnen und Ermittler bei mir im Podcast, weil dann das ist, glaube ich, so eine Art sicherer Hafen. Dann sagt man, eine Person ist verunfallt oder irgendwas ist fußläufig erreichbar. Und ich denke dann immer so, hey, du hast mir das doch gerade eben noch wie ein normaler Mensch erzählt. Und jetzt ist das Mikro an und jetzt redest du auf einmal in so einem gestanzten Behördendeutsch. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, Leuten zu erklären, warum ihr in eurer Behörde Sachen so macht, wie ihr sie macht. Und dass ihr auch nicht alles richtig macht, um eben dieses Verständnis zu fördern, was du gerade schon gesagt hast. Jetzt sind wir schon mitten in diese Diskussion gerutscht. Vielleicht erzähle ich noch mal kurz, wie es mit den Leuten aus unserem Fall weitergegangen ist. Es hat sich, das haben wir ja schon, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, bei der Polizei einiges geändert, aber es hat sich auch gesetzlich einiges geändert. 1976, also 4 Jahre nach dem Dreifachmord von Oberhausen, tritt in der Bundesrepublik ein neues Waffengesetz in Kraft. Das Gesetz ist stark von den Polizistenmorden beeinflusst und beinhaltet unter anderem die bundesweite Einführung von Waffenbesitzkarten und eine Meldepflicht für Waffen. Von Karl-Heinz Giraud geht keine Gefahr mehr aus. Er stirbt 1986 in der JVA in Münster mit nicht einmal 60 Jahren. Seine Frau Brunhilde sitzt ihre Strafe in der JVA in Essen ab und soll sich laut Zeitungsberichten dort gut benommen und ihre Tat bereut haben. Was danach aus ihr wurde, ist nicht öffentlich bekannt. Genauso sieht es mit den 6 Kindern der Giraud aus. Auch sie treten nie wieder öffentlich in Erscheinung. Am Ende bleiben, und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, nach dem Blutbad vom 15. Juni 2072 in Oberhausen 3 tote Polizisten, 3 Frauen, die ihre Männer, 2 Kinder, die ihren Vater verloren haben und 2 schwerverletzte Polizeibeamte, die auch fast ihr Leben verloren hätten. Also das vergisst man ja immer so ein bisschen bei der ganzen politischen Diskussion. Und ich muss sagen, durch diese Folge ist mir auch wieder noch mehr bewusst geworden, dass eben für euch Polizistinnen und Polizisten in eurem Job jeden Tag die Chance besteht, dass man abends nicht nach Hause kommt. Ist das was, worüber du nachdenkst, wenn du in einen Einsatz gehst?
Also, wenn ich selber in einen Einsatz gegangen bin, jetzt mittlerweile als Ausbilder mache ich das ja jetzt nicht mehr so aktiv im operativen Dienst auf der Straße, wie man bei uns sagt, aber wenn ich in den Einsatz gegangen bin, dann tritt das Ganze so ein bisschen zurück hinter diesem professionellen Mindset und auch dem professionellen Handeln. Und ich denke, wenn man jedes Mal darüber nachdenkt, wenn man in so einen Einsatz gehen würde oder wenn man seine Schicht beginnt, dann würde einem das eher im Weg stehen, anstatt dass einem das irgendwas Positives bringen würde. Deswegen kann ich das absolut nicht empfehlen. Sicherlich gibt es gerade nach so bestimmten Vorfällen oder bestimmten Einsätzen, die jemand hatte, dann jemanden, wo das der eine Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und die vielleicht dann nicht mehr im Streifendienst tätig sind, sich was anderes suchen. Aber mir fällt das immer wieder auf, ganz besonders, wenn ich mit Freunden und Familie spreche. Also ich kann dir sagen, meine Eltern waren wahrscheinlich die, und mir macht die Tätigkeit super viel Spaß, ich habe mich da freiwillig hinbewegt, es war keine Fehlentscheidung, ne? Aber als ich mich als Ausbilder beworben habe und dann auch genommen wurde und jetzt die letzten Jahre da auch tätig war, da waren, glaube ich, mein Vater und meine Mutter die beiden glücklichsten Menschen in dem Ganzen drumherum und auch meine Familie, ne, mein Patenonkel, weiß ich, mit dem habe ich noch drüber geredet, die alle waren, endlich bist du aus diesen gefährlichen Einsätzen raus und von der Straße runter und man hört ja heutzutage so viel und das könntest auch immer du sein und dass die sich halt Gedanken machen, wenn die irgendwo in den Nachrichten lesen, ist wieder ein Polizeibeamter schwer verletzt worden oder hier war wieder ein krasser Einsatz und hier ist jemand ausgerastet oder selbst wenn es nur so kleinere Sachen sind, ein Randalierer. Und klar, ich habe auch viele blaue Flecken und auch ein paar Verletzungen mitgenommen, Gott sei Dank noch nie eine richtig schlimme. Aber die denken jedes Mal daran, oh, was macht denn der Tobi gerade? Ob da wohl Tobi mit dabei war, ne, so in dem Bereich. Und das machen sie jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, weil sie wissen, dass ich in Anführungsstrichen sicher bin, hinterm Zaun, sagt man bei uns immer so schön, ne, in der Polizeischule. Und das hat mir dann auch wieder so ein bisschen geholfen zu reflektieren, dass es doch tatsächlich gar nicht so ungefährlich ist, beziehungsweise was das auch für eine Wirkung auf andere Menschen hat. Die meisten Polizeibeamten haben das, glaube ich, nicht, dass sie jedes Mal so darüber nachdenken. Außer, wenn dann eben wieder solche schlimmen Fälle passieren, das ist dann doch was, wo man mal so ein bisschen in sich geht. Und wo ich, muss ich jetzt ganz ehrlich auch mal hier zugeben, wo mir auch mal vielleicht die ein oder andere Träne runtergeflossen ist, als ich so darüber nachgedacht habe, was das bedeutet für die eingesetzten Beamten, für die Freunde. Und das hinterlässt dann doch ein Kloß im Hals zurück. Und dann denkt man doch noch mal ein bisschen tiefgründiger darüber nach, was man denn eigentlich für eine Arbeit macht, was das bedeutet. Und dass es auch, so hart es klingt, jeden Moment vorbei sein könnte und dass auch jede Schicht die letzte sein könnte, wenn irgendwas vielleicht nicht ganz so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, ne?
Aber ich glaube, um den Job machen zu können, musst du das an die Seite drücken, ne? Es geht dann gar nicht anders in dem Moment.
Genau.
Es ist ja nicht nur Gewalt, also es ist ja auch verbale Gewalt, es ist Respektlosigkeit, die Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte steigt jedes Jahr und auch darüber muss man bei all der berechtigten Kritik an der Polizei mal sprechen. Was macht es mit dir, dieses Gefühl, dass da immer mehr Leute sind, die dich nicht als Mensch sehen, nicht als Mensch, Tobi, sondern als Uniform? Weil das ist es ja eigentlich. Du wirst als Repräsentant von einem Staat wahrgenommen, den man nicht mag, den man nicht respektiert, den man vielleicht sogar hasst.
Also, sag mal, wenn mir das im Einsatz passiert, und da ist sicherlich auch jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin ist dann ein bisschen anders gestrickt, aber wenn mir das im Einsatz passiert ist, und es handelt sich jetzt nur um verbale Gewalt, selbst teilweise, wenn angetrunkene Personen oder unter Betäubungsmittel stehende Personen einen dann angegriffen haben körperlich, dann habe ich das nie persönlich genommen. Weil ich genau wusste, die haben jetzt nicht mich als Person angegriffen und deswegen hat mich das auch gar nicht so sehr erreicht, sondern ich weiß, die beleidigen das, was ich hier gerade anhabe, das Kleidungsstück quasi oder das, was ich für die repräsentiere oder die verteidigen sich in ihrer Lebensrealität eben gerade dann, weil man diejenigen aus deren Lebensrealität herausholen möchte. Und ich habe tatsächlich auch schon ein paar nette Gespräche geführt mit Personen, die einen Widerstand hingelegt haben, vielleicht bei einer Festnahme eine Woche vorher. Und dann kamen sie zur Vernehmung, zur Kripo, gleiche Wache, ne, eine Etage höher. Und dann kriege ich einen Anruf, ja, hier sitzt der Herr so und so, der wird sich gern nochmal bei dir entschuldigen. Hatte ich auch schon.
Ach,
und
cool. Und
da habe ich immer gesagt, ja klar, ich komme einmal kurz hoch, mit denen gesprochen. Dann hat man sich auch mal die Hand gegeben und ich habe damit auch immer sehr gute Erfahrungen gemacht, weil beim nächsten Einsatz tatsächlich dann auch solche Dinge passiert sind wie, ja, scheiß Polizei und verpisst euch. Und dann kam ich dazu und dann war das so, okay, mit dem rede ich, der ist korrekt. So ein bisschen blöd gesagt. Also genau solche Sachen. Und das hat es mir auch so ein bisschen bestätigt. Das geht nicht mit allen Menschen. Erst recht nicht, wenn die unter dem Einfluss von bestimmten Substanzen stehen. Aber das war für mich ein sehr guter Weg, das nicht persönlich zu nehmen. Ich finde das immer krass, wenn ich das dann aus persönlichem Umfeld habe. Und da merke ich, dass in den letzten Jahren, vor allen Dingen auch wegen dieses Schwarz-Weiß-Denkens, die Ideologien so ein bisschen extremer werden. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass beispielsweise Freunde von mir oder Leute, die, mit denen ich immer befreundet war und schon lange befreundet bin, dann solche Dinge posten wie alle Polizisten sind Arschlöcher, ACAB und da sieht man mal wieder, ja, tatsächlich. Ne? Also, oder auch Bekannte, okay. Ne? Die dann irgendwie posten, da sieht man mal wieder, es gibt keine guten Polizisten und solche Sachen. Und ich verstehe den Antrieb von den Personen. Ich kenne ja deren Ideologie und ich weiß, dass die das eigentlich nicht tun, weil sie jemandem was Böses wollen in dem Sinne, sondern die Idee dahinter ist ja eine gute. Ne, weil sie jetzt die Polizei in dem Fall als jemanden ansehen, die etwas Böses tun oder andere Leute wollen sie davor schützen. Trotzdem fühlt sich das dann irgendwie krass an, weil man fühlt sich davon schon angesprochen. Und ich war immer eine Person, die versucht hat, meiner Meinung nach, das Ganze eben recht ganzheitlich zu sehen und aus allen Perspektiven und auch immer es wichtig fand, zum Beispiel aus dem linken Spektrum, die ja grundsätzlicherweise eher der Polizei nicht so positiv gegenüber eingestellt ist. Kritisch, ne?
Genau, auf
politischer Ebene. Da fand ich das immer sehr wichtig, mir trotzdem deren Meinung anzuschauen, weil ich mir dachte, auch wenn deren Meinung extrem ist, basiert das ja auf irgendwas. Das heißt, da muss man anfangen zu überlegen, wenn die das als Problematik einstufen, dann muss da ja irgendwas dran sein. Also habe ich so viel wie möglich versucht, auch mir alle Informationen ranzuholen. Aber das fällt mir in den letzten Jahren immer schwerer, weil die Meinungen halt immer extremer werden. Da sind nicht Leute, also gibt es auch natürlich, aber das sind zum großen Teil, zumindest die, die dann auch sehr laut sind im Internet oder in der Öffentlichkeit, die versuchen sich sachlich damit auseinanderzusetzen, sondern das geht in den Bereich von Hetze. Und da habe ich gemerkt in den letzten Jahren, das trifft mich dann doch immer mehr, erst recht, wenn ich das dann mit Geschichten verknüpfe, um den Bogen wieder zu schlagen, wo ich erlebe, dass Kolleginnen, Kollegen oder auch Personen, die ich kenne, die im Rettungsdienst arbeiten oder bei der Feuerwehr, dass die auch angegangen werden. Also Polizei kann ich ja rein logisch noch nachvollziehen. Wir kommen irgendwo hin, wo es nicht normal ist, dass die Leute uns da haben wollen, im Normalfall. Ne?
Liegt in der Natur der Sache, dass sie keinen Bock auf euch haben eigentlich.
Ja, exakt, genau. Der Durchschnittspolizist, ne, dem wird eher feindlich vielleicht gegenüber dann getreten. Aber Rettungskräfte und Feuerwehrleute, also die sind wirklich ausschließlich dazu da, um euch zu helfen und euch zu retten. Nichts anderes. Die nehmen euch nicht fest oder sonst was, sondern die bringen euch ins Krankenhaus, weil es euch schlecht geht oder weil sie sich Sorgen, in Anführungsstrichen Sorgen machen, ne? Vielleicht nicht im Persönlichen, aber das ist auch deren Job. Und wenn die angegriffen werden, aus Gründen, die mir unerklärlich sind, wie, ja, aber warum kommen die erst nach 10 Minuten? Die hätten nach 5 Minuten da sein müssen, aber die wollen mich nicht retten. Da verstehe ich die Welt nicht mehr, sage ich dir ganz ehrlich.
Wäre jetzt eigentlich schon fast das perfekte Schlusswort gewesen, Tobi. Also ich finde es so spannend. Manchmal entwickeln sich Folgen anders, als man denkt. Und heute haben wir über ganz viele Sachen gesprochen, die über den Fall hinausgehen. Und ich finde es so schön, dass ich das in diesem Podcast auch machen kann mit wechselnden Gästen. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt und ich finde es auch gut, dass du so ehrlich und so offen über deine eigenen Gefühle auch sprichst und auch über Kritik an der Polizei sprichst. Auch das machen ja nicht alle Polizistinnen und Polizisten so. Aber ich habe ja immer eine Abschlussfrage, die ich den Gästen stelle, die das erste Mal da sind. Und die will ich dir natürlich auch stellen. Was glaubst du, fasziniert die Menschen so sehr an Verbrechen?
Ja, also lustigerweise habe ich damals auch eine Folge mit Laura und Paulina aufgenommen. Ja. Genau zu der Thematik, ne? Für meinen Podcast ist schon ein bisschen her. Und da haben wir uns auch lange und ausführlich darüber unterhalten, warum und warum bestimmte Menschen vielleicht das eher machen. Und ich glaube, dass alles, was erstmal mit Dingen zu tun hat, die zum eigenen Leben nicht so sehr dazugehören, interessant ist für jemanden. Und dass dieses sich zum Beispiel auch mit True Crime auseinanderzusetzen, von einem Punkt aus, bei dem man nicht so sehr betroffen ist von dem Ganzen, auch nochmal sehr spannend ist.
Ja.
Wie bei einem Horrorfilm. Ne? Also, dass man, die Leute, die suchen so ein bisschen diesen Thrill. Und wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo Leute sagen, ja, Horrorfilme geben mir nicht genug. Aber das ist ja wirklich passiert. Ne? Also, da ist etwas, ich weiß, das ist jetzt alles Realität. Und dann gibt es natürlich auch in der heutigen Zeit sehr viele Podcaster, ne?
Habe ich gehört.
Oder Podcasterinnen, die sich damit beschäftigen und das einfach super gut aufarbeiten und total spannend präsentieren. Das heißt, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man das jetzt so präsentiert bekommt, meiner Meinung nach. Das hat einen großen Effekt auf jeden Fall darauf. Deswegen gibt es einfach auch viele, die super große Fans sind. An dieser Stelle ein Gruß an meine Tante.
Ist das so?
Die ist sehr großer Fan von dir auch tatsächlich.
Ja, Grüße gehen raus.
Und diese Faszination einfach, also die gab es sicherlich schon immer, was so Polizei angeht und Polizeigeschichten und Krimis und sowas, ne, bis heute. Aber dass es sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt hat, dass die Leute auch an echten Verbrechen sich so ein bisschen hochziehen, was das Ganze angeht. Und vielleicht auch so ein bisschen denken, wenn ich jetzt alles über Verbrechen weiß, dann weiß ich ja auch, wie ich mich dagegen schützen kann. Also dieses, man holt sich die Kontrolle zurück so ein bisschen über das Ganze, weil viele Leute, die sich nicht mit True Crime beschäftigen, sagen immer so, hast du denn keine Angst, wenn du so viel True Crime hörst? Ey, da würde ich ja die ganze Zeit Schiss kriegen, ich könnte nicht mehr schlafen. Und 90% auch der Hörerinnen von mir, also man hat ja im True Crime Bereich tatsächlich auch immer, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, deutlich mehr Hörerinnen als Hörer. So sieht es bei mir auf jeden Fall aus. Laura und Paulina konnten es ähnlich bestätigen. Dann sagen die alle, ja, wir hören das zum Einschlafen.
Ja.
Wo du denkst so, okay, cool, du Psychopathin. Kein Problem, mach doch, ne? Aber eigentlich hat es eher den anderen Effekt bei den meisten, die ich da befragt habe, die dann sagen, nee, eigentlich gibt mir das so ein bisschen wieder, das holt das aus dem Mysterium heraus, sich damit zu beschäftigen. Und Ungewissheit und Dinge, die man nicht kennt, ne, sind wir wieder bei Ideologien auch. Davor hat man meistens mehr Angst. Sobald man sich mit den Dingen beschäftigt, merkt man, okay, das ist gar nicht so schlimm. Und da passieren natürlich eher super selten Dinge und nicht so häufig, wie man davon vielleicht dann liest oder mitkriegt oder sich das in seiner eigenen Wahrnehmung einredet. Ne?
Ja.
Das ist vielleicht so der wissenschaftliche Aspekt.
Das auf jeden Fall. Aber weißt du, dann dürften ja eigentlich Leute, die damit beruflich zu tun haben, so wie du, gar keinen Bock mehr auf True Crime im Privaten haben, oder? Weil du hast es ja jeden Tag.
Ja, das stimmt. Ich habe aber auch schon beides erlebt. Also ich kenne Leute, die sagen und haben mir auch gesagt, als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, warum bist du so bescheuert, dass du dich nach einer 8-Stunden-Schicht zu Hause nochmal 2 Stunden hinsitzt, Fachbücher wälzt und dich einfach noch durchgängig damit im Privaten beschäftigt. Also gibt es heutzutage immer noch Leute, die mir das so vorwerfen. Ja. Natürlich eher ein bisschen spaßig gemeint. Ich kenne aber auch trotzdem viele Leute, und ich bin da vielleicht auch natürlich ein Extrem, die einfach so eine Faszination auch für den Beruf haben und sich den deswegen auch ausgesucht haben. Weil da muss man auch sagen, steckt man da nicht 100%ig drin und fühlt das als Berufung, gerade bei der Polizei auch jetzt. Viele andere Berufe betrifft das vielleicht auch, kann ich aber nicht versprechen, ne, weil ich eben Polizeibeamter bin. Aber wenn man da nicht mit 100%iger Leidenschaft und Betonung auf Leiden drinsteckt, dann wird man nicht glücklich in so einem Job. Und deswegen finde ich das super interessant. Also ich setze mich auch wirklich zu Hause hin, nachdem ich meine 8-Stunden-Schicht da gemacht habe. Jetzt als Ausbilder vielleicht noch mehr, weil ich eben diese Einsätze nicht mehr habe auf der Straße.
Mhm.
Und dann gucke ich mir 2 Stunden Spiegel-TV-Doku an, wo einfach Leute Streife fahren. Also die machen genau das Gleiche, was ich auch jahrelang gemacht habe. Noch nicht mal großartig besondere Einsätze. Und ich denke mir, oh, das ist aber spannend, auch was wohl jetzt passiert. Ah cool, das habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Also ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man sich gerade in solchen Berufen doch sehr viel mehr damit beschäftigt, als man es vielleicht auch sollte, muss ich an der Stelle sagen. Ich will da jetzt gar nicht drüber referieren, wie gesund sowas sein könnte oder nicht, oder ne? Aber es ist nun mal zumindest bei mir die Realität, ne?
Ich finde, das hat man heute in der Folge sehr gut gemerkt, dass du deinen Traumjob gefunden hast. Bei all der Kritik und bei all den Zweifeln, die du da manchmal auch hast, die, glaube ich, jeder hat. Und das ist total schön, egal was das für ein Job ist. Wenn ich mit Leuten spreche, wo ich das Gefühl habe, die haben das gefunden, was sie glücklich macht, dann macht mich das irgendwie auch mal glücklich, weil das schön ist. Und ich glaube, das hat man heute gehört. Ich habe ganz, 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 ganz viel gelernt heute. Und das war wahnsinnig wertvoll für mich. Ich glaube, für die Leute, die das hören, auch. Deswegen danke für deine Arbeit und danke, Tobi, dass du mein Gast warst. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und freut mich natürlich auch, wenn hier der ein oder andere oder die ein oder andere noch ein bisschen was mitnehmen konnte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich denke auch, dass wir da nochmal Möglichkeiten haben, zusammenzukommen. Vielleicht kommst du mich ja auch mal besuchen in meinem Podcast, ne?
sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit, Tobi, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.